Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele. Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körber Stiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Dezember 2022 mit
Ölembargo,
Belarus,
China,
Iran,
Peru,
Ukraine,
der Europäischen Union,
Razzien,
Impfstoff,
Schamjaff zu Südafrika,
einer Krankenhausreform,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
dem Limerick der Woche,
was zu lesen,
Holger Klein,
Katrin Rönicke.
Nein, und Katrin Rönicke.
Und Katrin Rönicke.
Siehste. Soll ich anfangen? Ich habe sehr viel zu Belarus. Das heißt, du könntest dich dann wahrscheinlich erstmal.
Du hast sehr viel zu Belarus.
Ja. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was los ist. Doch, ich weiß, was los ist, weil ich habe es mir aufgeschrieben.
Okay.
Ich fange mal an. Also, es gibt Hinweise und auch wohl Truppenbewegungen in Belarus, die gerade auf ukrainischer Seite die Ängste schüren, dass sich Belarus nun doch irgendwie in diesen Krieg mit einklinken könnte. Also hat ja jetzt die letzten 9 Monate mehr oder weniger sich rausgehalten, hat zwar die russische Propaganda, also in den Reden und so weiter, Lukaschenkos Reden, schon mit übernommen. Die NATO ist eine Gefahr für Russland und für Belarus und so weiter. Diese ganzen komischen Ammenmärchen, aber hat sich nicht getraut, selber mit eigenen Truppen in diesen Krieg irgendwie mit reinzugehen. Und jetzt soll es sich wohl doch stärker mit Russland verbünden. Zumindest gibt es Anzeichen dafür. Al Jazeera zum Beispiel hat berichtet, dass der russische Verteidigungsminister Shoigu sich schon vergangene Woche mit seinem belarussischen Amtskollegen getroffen haben soll, um eine mögliche Militärkooperation zu besprechen. Im Oktober wurden auch schon 9000 russische Truppen in Belarus stationiert und die Ukraine befürchtet eigentlich schon länger, dass Russland, also man muss sich das ja auch nochmal auf der Karte anschauen, es gibt eben diese Nordgrenze, ne? Also Ukraine, ja. Belarus ist quasi die komplette Nordgrenze, wenn man so will, der Ukraine ist Belarus. Ja. Und dass jetzt eben ein Angriff von Norden her geplant sein könnte. Man sieht auch, dass Lukaschenko so ein bisschen eine neue Sprachregelung an den Tag gelegt hat. Also es gebe Bedrohungen gegen Belarus aus Kiew zum Beispiel, hat er behauptet. Was natürlich Unsinn ist, aber wir kennen das schon aus der russischen Propaganda, dass immer erst mal gesagt wird, die wollen uns angreifen, die NATO wollen uns angreifen oder so, um dann einen eigenen Angriff zu rechtfertigen. Jetzt gab es auch in der Deutschen Welle gerade die Tage ein Interview mit einem Berater von Svetlana Tichanowskaja. Das ist ja die Präsidentschaftskandidatin von 2020 gewesen und wahrscheinlich wäre sie auch Präsidentin, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre. Sie selber ist im Exil und dieser Berater sagt, wir wissen eigentlich gerade gar nicht so richtig, wie viel Souveränität der belarussische Machthaber selber noch wirklich hat oder ob nicht Belarus quasi schon unter russischer Kontrolle ist.
Naja, da müsste man ja wahrscheinlich nochmal gucken, woher kriegt Belarus noch Geld?
Ja.
Und die sind ja auch mit dem Embargo, beziehungsweise mit Embargos.
Ja.
Ne? Also belegt. Belegt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch wenig entscheidungsfrei ist, beziehungsweise ja. Vielleicht nicht, dass Russland da unmittelbar rein regiert, aber dass Lukaschenko sich auch denken wird, ja scheiße, wenn Russland jetzt auch noch einen Geldhahn zudreht, dann haben wir hier gar nichts mehr, dann bin ich weg.
Das ist das eine und das andere ist aber, also er sagt eben eigentlich halt, Belarus oder die Politik in Belarus, muss man ja sagen, die Politik in Belarus hat Angst vor Moskau. Aber die Politik in Belarus hat auch Angst vor der eigenen Bevölkerung.
Das wollte ich jetzt fragen, weil ja. Es ist ja eigentlich so, dass jetzt seit Monaten eigentlich so das Thema gewesen, dass Lukaschenko sich nicht traut, weil er dann weggeputscht wird sozusagen.
Genau. Und das ist sehr real. Also der sagt auch, die belarussische Gesellschaft an sich ist sich einig. Wir unterstützen diesen Krieg nicht. Und das, was man 2020 an Protesten gesehen hat auf der Straße, als es eben diese Wahlfälschung gab und Svetlana Tichanowskaja ja nicht Präsidentin geworden ist, das war ja schon massiv, das könnte sehr wenig gewesen sein im Vergleich zu dem, was los sein könnte, wenn jetzt Belarus sagt, okay, wir gehen auch in diesen Krieg, wir kooperieren mit Russland noch stärker in diesem Krieg. Dann hätte Lukaschenko wahrscheinlich massivere Proteste noch auf der Straße. Und insofern ist es schon spannend zu sehen, was da passiert. Meine These ist, dass die so ein bisschen so ein zweigleisiges Ding versuchen, weil wir sehen, dass die Ukraine Angst hat. Also die Ukraine muss diese Nordgrenze mit Sorge betrachten.
Ja klar, alleine schon, weil wir nicht genug Waffen liefern, um das Ding zu verteidigen. Ja.
Das heißt, also das sagen auch VertreterInnen der Regierung und des Militärs der Ukraine, die sagen das auch immer wieder, dass sie da schon sehr besorgt sind. Die beobachten das auch ganz genau und es kann natürlich sein, dass das so eine Art Schauspiel ist. Ja, dann kommt Shoigu nach Belarus und unterhalten sich und sprechen von Kooperation und dann werden noch mehr russische Soldaten dorthin gebracht.
Zersetzung meinst du?
Dann kommt die Meldung aus Moskau auch diese Woche, dass da über 10.000 russische Soldaten in Belarus trainieren. Werden und, um einfach die Angst hochzuhalten, so eine Art Angstmaschine einfach nur mit Worten zu schaffen. Das heißt nicht, dass unbedingt was kommen muss, aber die Ukraine ist beschäftigt. Also sie kann sich nicht auf den Osten und auf den Süden konzentrieren.
Stasi-Methoden, Zersetzung
nennt man das. Ja. Das wäre so meine These. So, aus allem, was ich mir jetzt so angelesen und zusammengeguckt habe, aber.
Na, finde ich aber durchaus plausibel, weil. Das muss Russland und Belarus ja sowieso, denen muss ja klar sein, dass sie das nicht gewinnen können. Es sei denn, sie werfen ihr halbes Land an Soldaten da rein oder sowas. Aber die Ukraine wird nicht aufhören zu kämpfen. Also das ist ja, das sieht man ja. Also ich kann mir keinen Umstand vorstellen, unter dem die Ukraine aufhören wird zu kämpfen gegen Russland. Von daher ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, Zersetzung. Und letztendlich ist ja auch was sie da gerade machen, die zivile Infrastruktur zu bombardieren.
Ja.
Ja. Kriegsrechtswidrig, muss man immer wieder sagen. Die Russen brechen alle Gesetze, die man überhaupt nur brechen kann. Ja. Diese Bombardierung ziviler Infrastruktur, das ist letztendlich dient das ja auch der Zersetzung, der Zermürbung, Zersetzung. Und wenn du dann auch noch einen weiteren Vektor hast, aus dem du ja irgendwie für Unruhe sorgen kannst, wirst du den natürlich benutzen, ja klar.
Ja. Also das ist meine These. Ja, und was da so ein bisschen vielleicht reinpassen könnte, weiß ich nicht, ist die Meldung, dass Belarus die Todesstrafe für Soldaten einführen will, also Soldaten und Regierungsmitglieder auch, die Hochverrat begehen. Auch hier, ne? Also das kann man jetzt auf verschiedene Weisen interpretieren, aber ich habe das Gefühl, dass auch das so eine Art Symbolhandlung ist, weil eben der Druck aus Russland größer wird, dass man sagt, okay, wir vorsorglich oder so gucken wir schon mal, dass wir innerhalb der Truppen und innerhalb des Regimes möglichst große Abschreckung schaffen, damit das da nicht auseinanderbricht oder vielleicht auch im Rahmen dessen, dass, ne, warum führt man sowas ein? Naja, vielleicht, wenn man als nächstes dann einen Angriff plant, also vielleicht ist das auch Teil der Angstmaschine, die ich gerade beschrieben habe.
Finde ich zumindest wesentlich plausibler, als dass Belarus jetzt irgendwie Truppen in Marsch setzt, weil...
Ja, wir werden sehen. Ne? Am Ende sind wir schon oft überrascht worden in diesem Krieg.
Das ist richtig, aber es ist jetzt halt auch so, dass wir, wir tun zwar immer so, als wären unsere Arsenale leer, aber ich kaufe das nicht. Ein bisschen was haben wir ja auch noch. Ne? Und es könnte dann halt relativ schnell passieren, dass wir vielleicht doch noch dazu übergehen, ein bisschen ordentliche Waffen zu liefern und dann Belarus an seiner eigenen Grenze aufreiben. Und dann hat Lukaschenko wirklich überhaupt nichts mehr, worauf er sich stützen kann.
Genau, und dann noch eine Nachricht, weil wir vor zwei oder eine, weiß ich nicht mehr, Wochen über Maria Kolesnikova gesprochen hatten, die ja im Krankenhaus auf der Intensivstation gelandet war, was da eigentlich die Ursache war und so. Und da gibt es jetzt ein bisschen mehr Nachrichten zumindest. Es ist aber
Schockvergiftung?
Nee, es ist ein bisschen wie im Iran. Also es gibt eine offizielle Diagnose. Der Vater von Maria Kolesnikova war zu Besuch bei ihr im Krankenhaus. Er durfte 10 Minuten zu Besuch. Es wurde ein schönes Foto gemacht. Maria Kolesnikova lacht auf dem Foto. Und er hat hinterher erzählt, dass sie eine Ulkusperforation hatte, die operiert werden musste. Das ist so irgendwas im Magen-Darm-Bereich. Und jetzt, warum ich so vorsichtig bin damit. Wir wissen bei Belarus, dass Menschen unter Androhung von Folter oder auch unter Folter falsche Geständnisse abgeben. Und deswegen stelle ich in Frage, ob jetzt das wirklich die Ursache für die Operation war. Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber das ist eben das, was gerade so ist. Also es gibt ein Foto auf Social Media von den beiden. Es gibt Berichte in den Nachrichten und das ist so das Offizielle. Oh, ja. Und dann noch eine Nachricht. Die Geflüchteten, die von Belarus an die Grenzen zur EU ausgesetzt wurden, waren ja letztes Jahr großes Thema, den ganzen Herbst und Winter hindurch. Und komischerweise sind die gar nicht verschwunden. Die sind da immer noch, die streifen da immer noch in den Wäldern umher, versuchen irgendwie zu überleben, frieren oder erfrieren. Es gab gerade bei der Süddeutsche, leider hinter einer Paywall, einen Bericht dazu, aber es gab auch schon letzte Woche von NDR Info einen Hintergrund zu dem Thema. Also da können alle nochmal reinhören. Und da ist tatsächlich unisono berichten beide, dass hier ganz klar, insbesondere in Polen und von Polen, Pushbacks an der Tagesordnung sind. Und das bringt mich zu einem Thema, was gerade gestern auch, gestern Abend beim Monitor ganz langer Beitrag war. Pushbacks an der EU-Außengrenze, also jetzt nicht nur Polen, sondern die hatten vor allem in Bulgarien Leute oder hatten Infos aus Bulgarien. Die haben da Videomaterial erhalten, weil, naja, die Geflüchteten, die an den Außengrenzen hier in die EU rein wollen, die haben halt auch Smartphones und die machen Videos und schicken die dann halt teilweise auch an JournalistInnen. Die sind dann da auch hin nach Bulgarien, also die Journalisten haben sich das auch selber angeschaut, haben da mit den jungen Leuten gesprochen. Das sind sehr, sehr junge Leute. Also es sind wirklich, ich muss sagen, das sind Jungs. Mir kommen ja immer sofort die Tränen, weil ich dann immer sofort meinen Sohn in diesen ganzen Gesichtern sehe. Also es sind wirklich so Jungen wie mein Sohn und die werden da in Bulgarien in Ställen und Käfigen gehalten. Also wirklich so Verschläge mit irgendwelchem Draht und so Dachpappe obendrauf. Ohne Essen und Getränke, ohne Toiletten, also wirklich wie Tiere, schlimmer als Tiere, bevor sie dann von der Polizei wieder illegal zurückverschleppt werden, meistens in die Türkei. Und das Gleiche passiert auch in Kroatien. Monitor war auch da, selbst mit Kamera vor Ort, hat mit den jungen Leuten gesprochen. Die Geschichten decken sich auch immer, also es ist jetzt nicht so wie beim Spiegel neulich, dass dann gibt's ja eine Geschichte und dann stellt die sich als nicht wahr heraus, sondern es sind viele Leute, die die gleiche Geschichte erzählen, ja, dass die in winzig kleinen Polizeibussen gehalten werden, wo vielleicht eigentlich 8 Leute reinpassen, die sind da zu 20 drin, dann wird richtig Gas gegeben mit diesem Polizeibus und hart gebremst, die Leute fliegen übereinander, da sind Kinder und Babys dazwischen, die müssen kotzen und also so richtig Folter Folter in Kroatien an der Außengrenze. Kroatien wurde gerade frisch in den Schengen-Raum aufgenommen. Das finde ich dann, die Nachricht passt irgendwie ganz gut zusammen. Und die EU-Kommission hat Kroatien für die gute Organisation an der Außengrenze gelobt, was auch eine Bedingung dafür war, in den Schengen-Raum aufgenommen zu werden.
Ja, nicht nur das. Also Katrin,
ja.
Was ist denn eigentlich der Schengen-Raum?
Der Schengen-Raum ist ein ist eine Art Vertrag zwischen Ländern, teilweise EU, teilweise nicht.
Lass es mich dir erklären, okay, Katrin. Gut. Ich wollte gerade, wie war denn dieser Standardsatz zum Mansplainen? Zerbricht dir nicht dein süßes Köpfchen? Nee. Also der Schengen-Raum sind 26 EU-Staaten. Zwischen diesen Staaten gibt es keine regelmäßigen Grenzkontrollen. Also wer drin ist, ist drin, kann frei reisen.
Theoretisch gibt es die nicht.
Die gibt es nicht. Es gibt keine regelmäßigen Grenzkontrollen. Es gibt immer mal wieder Grenzkontrollen aus punktuellen Kontrollen, aber keine regelmäßigen. Die gibt es nicht. Du kannst jederzeit von Holland nach Deutschland rüberfahren, es sei denn, es ist Pandemie oder sowas.
Was ist dann zwischen Frankreich und Italien gerade?
Punktuell, wie gesagt, aber nicht regelmäßig. Na gut. Das ist dann schon mal ein Unterschied. Ne? Du hast das wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil du nicht an der Grenze groß geworden bist, aber ich habe das damals mitgekriegt. 1985 ist das aufgeschrieben worden. Also im Schengener Übereinkommen ist das 1985 aufgeschrieben worden und das Schengener Übereinkommen heißt Schengen, weil es in Schengen in Luxemburg unterschrieben worden ist. Und damals, also ich habe ja an der holländischen Grenze oder in der Nähe der holländischen Grenze gewohnt, ich kann mich noch daran erinnern, wie man plötzlich einfach so rüberfahren konnte und eben nicht, also du konntest auch vorher einfach rüberfahren, also da stand halt irgendein Grenzer und hat dich durchgewinkt, aber du bist halt langsamer geworden und ne, du bist halt durch so ein Nadelöhr durch und das war auf einmal halt weg. Jetzt ist ab nächstem Jahr, also ab 2023, ist Kroatien das 27. Mitglied im Schengen-Raum, das heißt weniger Stau auf dem Autoput. Außerdem führt Kroatien den Euro ein. Auch schön. Das heißt, du stehst nicht nur weniger im Stau, sondern musst auch nicht mehr umrechnen. Jetzt wollten Rumänien und Bulgarien eigentlich auch rein, sollten eigentlich auch rein, durften aber nicht rein, weil Schengen muss einstimmig beschlossen werden und Österreich war dagegen. Die Niederlande hatten auch Bedenken wegen Rechtsstaatlichkeit, aber die hätten zumindest die Rumänen noch reinlassen wollen, haben gesagt, nee, Bulgarien, du noch nicht. Also, Rumänien, ja, du noch nicht. Und da geht's auch um Migration. Österreich scheint diese Abstimmung vor allem dazu benutzt zu haben, die Rumänen und die Bulgaren dafür zu bestrafen, dass sie zu viele Migranten nach Österreich durchlassen. Und dann über die Ostbalkanroute sozusagen, also ist ein bisschen weiter oben. Insgesamt sieht es eben so aus, als würde Österreich die Nummer benutzen, um stärkeren Einfluss auf die Migrationspolitik der EU zu nehmen. Deutschland bewertet das wiederum so, dass die schwarz-grüne Regierung in Österreich ihrer Nazi-Partei ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen wollte. Also so Innenpolitik durch Außenpolitik. Also Innenpolitik auf Kosten anderer Menschen, die sich, wie du schon gesagt hast, tatsächlich gut zu bemühen scheinen. Die EU-Kommission sagt sogar, die haben die Anforderungen, die wir gestellt haben, sogar übererfüllt.
Ja.
Das heißt, was du da beschrieben hast, ist vielleicht das, was die EU-Kommission möchte.
Das wäre auch meine These. Ja, das wäre absolut meine These, weil sie sich ja auch in allen Bereichen so verhält. Und das war auch in Griechenland schon so und ist hier auch unter den Augen von Frontex passiert das ja auch alles.
Ja, das wird der Versuch sein, Bilder zu produzieren, die sich dann in die Herkunftsländer verbreiten. Nach dem Motto, kommt bloß nicht hierher, hier geht's euch noch schlechter. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Also klar, Gleichgültigkeit darüber hinaus. Ne? Das ist ja sowieso, weil uns geht's ja gut. Jedenfalls gucken wir mal. Nächste Woche wissen wir schon ein bisschen mehr. Also da wird noch weiter verhandelt. Ende nächster Woche ist nämlich der Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Oder wie es eigentlich heißt, die Tagung des Europäischen Rates, der nicht zu verwechseln ist mit
dem Europarat.
Richtig. Und es geht weiter mit der EU. Ungarn erpresst die EU mal wieder. Ungarn ist ja schon länger dabei, sich von europäischen Grundsätzen zu verabschieden. Also vor allen Dingen von Liberalismus und Rechtsstaatlichkeit. Pressefreiheit in Ungarn ist auch in Gefahr. Land auf, Land ab. Um mal hier ein bisschen Lokaljournalismus reinzubringen. Land auf, Land ab grassiert über deren öffentliches Beschaffungswesen die Korruption, die zufälligerweise fast immer die Kumpels von Orban und Orbans Familie zugutekommt.
Na super.
Ist komisch, ne?
Das ist ein Zufall.
Das allerdings könnte jetzt sein, dass das nicht unbedingt den europäischen Grundsätzen widerspricht, weil Korruption haben wir europaweit. Jedenfalls, die EU-Kommission hat letzte Woche schon gesagt, so passt mal auf, Freunde, solange ihr die Rechtsstaatlichkeit missachtet, halten wir hier diese 7,5 Milliarden Euro zurück aus dem sogenannten Kohäsionsfonds. Aber ihr könnt diese 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Topf haben, wenn ihr folgende Reformen hier umsetzt, nämlich die hier, die die Unabhängigkeit der Justiz stärken und die Korruption eindämmen, helfen. Diplomatische Formulierung, so wichtig. Ungarn sagt, haben wir längst. Wir haben die Reform längst gemacht. Komischerweise ist davon so gut wie nichts zu sehen. Jedenfalls ist nicht genug für die Kommission zu sehen. Und es gibt wohl auch immer wieder in Ungarn von den verbleibenden unabhängigen Medien Korruptionsberichte. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass das Europaparlament irgendwann dieses Jahr Ungarn den Status einer Demokratie abgesprochen hat. Ne? Ja. Also das Parlament hat gesagt, das ist eine Autokratie da drüben. Diese Woche war dann Finanzministertreffen. Darin 18 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine. Das musste einstimmig beschlossen werden. Und Ungarn erpresst jetzt einfach mal die Europäische Union und sagt im Grunde, entweder kriege ich meine 13 Milliarden oder die Ukraine kann mal kacken gehen. Außerdem hat Ungarn die globale Mindeststeuer für Unternehmen, also dem zwar zugestimmt, OECD-weit, aber sie unterschreiben das jetzt trotzdem erstmal nicht. Und ob Finnland und Schweden in die NATO dürfen, das überlegen sie sich auch noch ein bisschen.
Wir sind so echt so eine Steckertruppe und ja. Dann halt auch wirklich der verlängerte Arm Putins in Europa. Das ist die fünfte Kolonne
Russlands, ja. Ja. Ungarn behauptet jetzt, sie würden verhindern wollen, dass die EU in Sachen Ukraine gemeinsame Schulden macht. Sie wären aber bilateral jederzeit bereit, die Ukraine zu unterstützen. Natürlich. Was ich aber viel interessanter finde, ist, wer diesem Erpressungsversuch eigentlich nachgeben will. Das sind Frankreich, Italien, Polen und?
Deutschland,
schreibt jedenfalls Le Monde. Weil wir stehen natürlich schon immer fest an der Seite unserer illiberalen Freunde weltweit und gerade auch in Ungarn, was auch so ein Ergebnis von 16 Jahren CDU-CSU ist. Haltung bewahren auf der anderen Seite Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark und Schweden. Hat aber nichts genutzt, der Erpressungsversuch hat funktioniert. Die Kommission ist jetzt von den schwächelnden Staaten aufgefordert worden, sich was anderes auszudenken, als das Geld aus diesem Kohäsionsfonds und dem Corona-Fonds einzubehalten. Deutschland und Frankreich bemühen sich jetzt gerade im Hintergrund, da irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Was ein bisschen schade wäre, weil es ist tatsächlich ja gerade auch erst eingeführt worden, das ist der sogenannte Konditionalitätsmechanismus. Und den haben sie eingeführt, um gerade solche Länder wie Ungarn zu disziplinieren. Genau. Wenn dieses Ding jetzt funktioniert, also wenn dieser Erpressungsversuch durch Ungarn jetzt funktioniert, ist der Konditionalitätsmechanismus sofort kaputt. Das heißt, das erste Mal, wo er angewendet worden wäre, hat er nicht geklappt. Damit ist dann wieder ein Stück Glaubwürdigkeit der Europäischen Union kaputt. Ja. Und Deutschland und Frankreich hätten mal wieder daran mitgeholfen, das Ding kaputt zu machen.
Ja, und Ungarn kann sich sicher fühlen, dass sie machen können, was sie wollen.
Genau, alle anderen können dann auch machen, was sie wollen.
Das außerdem. Das ist, ne?
Ja. Das gibt noch ein paar Tricks, mit denen trotzdem dann Geld in die Ukraine fließen könnte. Also die EU kann im Haushalt ein bisschen was umstricken. Die Nationalstaaten könnten eigenständig Geld sammeln. Das hätte dann wieder seine eigenen Probleme, weil nationale Parlamente und sowas, die wären aber lösbar. Am Ende finde ich, und das ist nützlich wie schade, diese Ungarn-Ukraine-Geschichte, die taugt halt mal wieder dazu, zu beleuchten, wie wichtig oder unwichtig einzelnen EU-Staaten die Europäische Union tatsächlich ist. Ja. Also jedenfalls, oder die gemeinsamen Werte, die sich halt mal nicht unmittelbar in Geld ausdrücken lassen. Ne? Liberalismus, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und sowas. Können wir ja über alles hinwegsehen, solange BMW da schön Autos bauen kann. Ne?
Ja.
Bis zum 19. Dezember muss irgendwas entschieden sein, weil dann verfällt zumindest schon mal ein Teil vom Ungarn-Geld. Vielleicht haben wir Glück und Deutschland und Frankreich brauchen dermaßen lange, zufälligerweise dermaßen lange für eine Lösung, dass Orban kalte Füße kriegt und einlenkt. Weil was man auch nicht vergessen darf, Orban ist ein Autokrat. Und Autokraten sind Feiglinge.
Ja.
Was man aber immer erst dann merkt, wenn man sie herausfordert.
Ja, sie wirken stark. Und genau, dann, genau, wenn genau. Du aber auch Stärke zeigst, und das ist ja eigentlich das, was man lernen sollte langsam mal, eben nicht immer so, da müssen wir nur ein bisschen verhandeln, da müssen wir uns auch entgegenkommen und so, da müssen wir auch die Hand ausstrecken, sondern nee, also Stärke mit Stärke begegnen, das genau. Ist halt das, wie man das macht.
Das war es jetzt auf Ministerebene. Die Staats- und Regierungschefs hatten keine Zeit, sich drum zu kümmern, weil die haben sich diese Woche in Tirana getroffen zum sogenannten Westbalkan-Gipfel. Da ging es dann um den EU-Beitritt von Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Und da haben sie ihr, ich zitiere, sie haben ihr uneingeschränktes und eindeutiges Bekenntnis zur EU-Beitrittsperspektive dieser Länder bekräftigt. Aber erst müsst ihr glaubhaft reformieren. Serbien und Kosovo müssen aufhören, sich zu kloppen. Serbien soll aus Putins Arsch wieder rauskriechen. Und hier habt ihr noch ein paar Milliarden zum Investieren. So, das ist im Grunde, was in Tirana beschlossen ist. Und wie gesagt, nächste Woche, ich glaube am 15., wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ist dann Konsilium, also EU-Cheftreffen in Brüssel. Und da könnte das ein oder andere beschlossen werden.
Viel los gerade bei der EU. Schauen wir in Iran, nach Iran.
In den Iran?
Nee, einfach nur Iran. Du hast ja diese Woche erstaunt festgestellt, dass Gilda Sahevi super ist. Deswegen kommt hier zum dritten Mal die Hörempfehlung.
Zum Zuhören. Also ich habe mit Gilda Sahevi gesprochen. Gelesen habe ich sie ja vorher auch schon.
Ja, gut, aber die kann super reden, genau. Also das ist super. Die Hörempfehlung 1 ist das Iran-Update zum dritten Mal. Jetzt darfst du auch noch deine Hörempfehlung hier platzieren.
Was? Ach so, wo ich mit Gilda gesprochen habe. Ja. Das war für den Übermedien-Podcast. Genau. Und zwar darüber, wie Iran-Berichterstattung hier funktioniert und wie deutsche Medien immer wieder auf iranische Propaganda, also Regime-Propaganda reinfallen.
Genau, am Beispiel der Sittenpolizei, da war ja am Anfang der Woche, Montag, alle großen Medien, die Sittenpolizei ist abgeschafft. Und wo Gilda ja ganz schön im Podcast nochmal erklärt, nein, vermutlich nicht. Und selbst falls das irgendwann kommen sollte, wäre das immer noch kein großer Grund zur Freude, weil die Sittenpolizei gibt es erst seit 2005, aber die Unterdrückung der Frauen gibt es schon seit 43 Jahren. So, jedenfalls der andere tolle Podcast, den man immer gut hören kann, ich mache das tatsächlich immer freitags noch, während ich im Bett liege. Also bevor ich aufstehe, höre ich freitags immer das Iran-Update.
Schon immer schön schlechte Laune, bevor man überhaupt auf dem Klo war.
Ja, ich weiß auch nicht, ich kann irgendwie auch schlechte Nachrichten meistens ganz, ich habe diese Woche viel geweint, aber ich lasse das dann halt auch einfach laufen, so, ja, also, wenn ich Dokus oder sowas sehe. Und diese Woche ging es auch in der Folge um die Hinrichtung von Mohsen Shekari. Das ist ein Musiker gewesen, dem wurde vor 3 Wochen wurde ihm überhaupt erstmal der Prozess gemacht, ein Schauprozess, wie es im Iran immer so ist, und auch ein Schauurteil, also hier Todesstrafe. Und es haben sich dann alle gewundert, dass es wirklich sehr plötzlich, sehr schnell ging, dass er dann auch tatsächlich hingerichtet wurde. Und zu Gast war diese Woche im Iran-Update dann Omid Rezai, der ist selbst Iraner, ist seit 2015 in Deutschland, ist Journalist, hat noch sehr viele Kontakte, journalistische Kontakte in Iran rein und schaut da nochmal hin, auch in der Folge, warum das jetzt so schnell ging. Und die These ist so ein bisschen, dass eben das Regime gerade doch sehr unter Druck ist. Die haben ja, das mit der Sittenpolizei, darauf wurde ja in Iran reagiert mit 3 Tage Generalstreik. Und es gab wohl auch, davon haben wir, glaube ich, hier gar nicht wirklich was mitbekommen, aber da gab es wohl einzelne Videos, die bei so Leuten wie Omid oder Gilda dann auch mal ankommen, wieder wahnsinnig große Proteste in Teheran auf den großen Straßen, die man vollbekommen hat. Das heißt, da ist immer noch kein Ende in Sicht. Und das merkt das Regime natürlich, dass sie eigentlich nichts in der Hand haben, um das zu beenden. Und deswegen, das ist so ein bisschen die These, eben dann diese Hinrichtung, um wieder abschreckend zu wirken. Und das Interessante ist, und das finde ich so, ich merke, dass ich Woche für Woche selber mehr Hoffnung bekomme, weil die schrecken ab oder versuchen abzuschrecken mit Vergewaltigungen, mit Morden, mit jetzt auch dieser öffentlichen Hinrichtung. Und die Masse der Leute, die aber protestieren geht, die auf die Straße geht, die wird nur größer. Also die Einschüchterung funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Die funktioniert. Diese Woche ist dann kurz mal irgendwo berichtet worden, dass die Mullahs angefangen hätten, mit Venezuela über mögliche Fluchtmöglichkeiten zu verhandeln. Das heißt, die Einschüchterung funktioniert in die andere Richtung.
Okay, ja, siehst du? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Interessant.
Irgendwo stand es. Also, weiß nicht.
Ja, vielleicht findet der Faktencheck ja noch eine Quelle dafür. Und dann habe ich auch zum Iran noch einen Gucktipp. Also einerseits Gucktipp Monitor von gestern. Das macht wirklich schlechte Laune. Da muss man wirklich, also ich musste wirklich heulen. Der zweite Gucktipp ist auch zum Heulen. In der Arte Mediathek gibt es nämlich aktuell einen Film über Mahsa Alinejad. Das ist eine iranische Journalistin im Exil. Die war im Iran schon Journalistin, hat da wirklich spektakuläre Interviews mit dem Regime, mit der Regierung geführt, ist dann irgendwann nicht mehr ins Parlament reingekommen, ist ins Exil gegangen, macht jetzt von Amerika aus quasi weiterhin Arbeit, hat zum Beispiel diese White Wednesdays-Proteste, die es seit 2014 oder 15, glaube ich, gab, initiiert und ist einfach eine total beeindruckende Frau. Also ich hätte mir, als ich diese Doku gesehen habe, habe ich mir ein bisschen den Arsch gebissen, weil wir hätten die fast im Lila Podcast mal interviewt. Und dann hat es aus terminlichen Gründen alles nicht hingehauen, aber die ist wahnsinnig beeindruckend. Also von daher Arte Mediathek. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes und ihr müsst es bis 18. Januar 2023 gucken, weil es ist nur noch bis dahin verfügbar.
Da kann ich übrigens drüber. Ich hatte einen Termin mit Maya Göpel, bevor die überhaupt irgendjemand gekannt hat.
Ja.
Und das ist nicht schlimm. Dann kam die Pandemie irgendwann.
Und ja, ich oder dachte, ich. Shit! Ich hatte mal ein Interview mit der ersten isländischen Präsidentin.
Hm?
Und so ganz klassisch so: iPhone in die Mitte vom Tisch gelegt und so. Und die Aufnahme war hinterher kaputt.
Geil. Sehr gut.
Super, ja.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Zurück ins Inland und der Krankenhausreform. Wir haben ein Problem in unseren Krankenhäusern und das nicht erst seit Corona oder jetzt dieser Infektionswelle, die wir diesen Winter sehen, sondern wir haben Fallpauschalen. Mhm. Fallpauschalen ist eins der Lebenswerke von Karl Lauterbach, der ja Gesundheitspolitiker ist, schon immer. Und der hatte vor 20 Jahren an der Einführung dieser Fallpauschalen doch, wie nennt man das denn, wesentlich mitgewirkt. Jetzt sagt er, er würde gerne die Ökonomisierung der Klinikmedizin stoppen. Macht er nicht ganz, aber er versucht's. Also Fallpauschale klingt ja irgendwie fancy so, meint aber nichts anderes als leistungsbezogene Vergütung. Was wir davor hatten, waren Aufenthaltstage im Krankenhaus. Ja? Blinddarm, keine Ahnung, 10 Tage Krankenhaus, so und so viel Geld. Also solange wie du da gelegen hast, gab's Geld fürs Krankenhaus. Darum bist du dann gerne auch nochmal übers Wochenende da geblieben, obwohl du vielleicht freitags auch schon mal hättest nach Hause gehen können. Gab es damals jedenfalls so die Legende. Heute ist es so, es gibt eine Diagnose und im Prinzip, egal wie aufwendig das am Ende ist, dich gesund zu bekommen, gibt's Geld. Das Ergebnis ist, teure OPs, Prothesen und solche Sachen haben sie gerne gemacht, die Leute schnell heimgeschickt, das Geld eingesteckt. Und im besten Fall langfristige Sachen damit querfinanziert, weil wenn du 2 Wochen unter Beobachtung da liegen musst, aber bloß die Scheißerei hast, gibt's halt nicht so viel Geld, wie wenn du eine neue Hüfte eingebaut kriegst. So diese schlecht bezahlten Sachen, das nennt sich Grundversorgung. Das haben die kleinen Kliniken gemacht, denen hat die Kohle nicht gereicht. Also haben sie entweder dicht gemacht oder sie haben auf einmal auch teure Behandlungen angeboten, Krebs, Hüftoperationen und all sowas, obwohl sie dafür eigentlich gar nicht qualifiziert waren. Da gab es ja dann auch immer mal wieder diese Berichte. Am Ende, also jetzt, haben wir also ein System, bei dem diejenigen belohnt werden, die möglichst viele Spezialfälle mit möglichst kurzer Liegedauer produzieren. Oder der perfekte Klinikpatient ist ein 94-Jähriger, der einen Tag nach der Hüft-OP stirbt.
Du bist ja echt hart.
Ja, aber das ist ideal. So, Lauterbach hat jetzt gesagt, das Ganze soll in Zukunft weniger nach wirtschaftlichen und stärker nach medizinischen Gesichtspunkten geregelt werden. Mindestens 40% der Kosten sollen erstattet werden, egal wie viele Leute wie lange da liegen bleiben. Wenn es um Intensiv-, Notfallmedizin, Geburtshilfe und Neugeborenenversorgung geht, sollen es sogar 60% sein, weil man das nur sehr schlecht planen kann. Die Idee ist, Vorhaltepauschalen zu bezahlen, also mit anderen Worten, ihr habt hier irgendwie 10 Betten für die Leute mit der Scheißerei, aber wir wissen nicht, wann die kommen. Wir geben euch jetzt mal Geld, damit diese 10 Betten finanziert werden können. Spezialmedizin soll weiter über diese Fallpauschalen laufen, aber nicht mehr jede Klinik soll jede Hightech-Behandlung anbieten dürfen. Gute Idee eigentlich.
Ja,
Hauptproblem dieses Vorhabens ist, dass in Krankenhäusern weiter Profite gemacht werden können. Und vor allen Dingen diese Vorhaltepauschalen, die geben den Krankenhäusern nicht das Geld, das sie für ihr Personal auch wirklich brauchen, sondern die kriegen Geld dafür, dass sie Leistung vorhalten. Mit wie viel Personal sie diese Leistung aber vorhalten, das ist den Krankenhäusern überlassen. Das heißt, es kann sein, dass sie sagen, ja, wir haben hier 10 Betten für Leute mit Scheißerei, machen unseren Personalschlüssel aber so, dass diese 10 Betten nur von einem Pfleger betreut werden oder sowas. Wenn dann 10 Leute mit Scheißerei kommen, soll ich ein anderes Beispiel nehmen eigentlich?
Ach, also mich stört's nicht, ich weiß nicht, wie es anderen okay. geht.
Wenn dann aber 10 Leute mit Scheißerei kommen, reicht natürlich ein Pfleger nicht aus. Ne? Und dann hast du halt wieder Probleme. Aber es ist vielleicht schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Letztendlich macht es aber dann auch wieder auf lokaler Ebene, also in der Klinik selber, so einen kleinen Markt auf. Ne? Also wo schieben wir Geld hin, wohin verteilen wir die knappen Mittel? Von all dem mal abgesehen, das soll erst in 5 Jahren wirklich greifen. Wenn es denn überhaupt greift, weil es wird ein Gesetz geschrieben. Das muss erstmal geschrieben werden, dann muss es durch den Bundestag, dann muss es durch den Bundesrat. Außerdem geht es dann nur um die laufenden Kosten der Kliniken. Investitionen sind eine ganz andere Baustelle in den Krankenhäusern. Da kann der Bund auch wenig ja, machen, weil Gesundheit Ländersache ist. Genau, Gesundheit, Polizei und Bildung. Ja. Und es gibt noch ein Problem. Und das ist ein moralisches. Es soll ein 3-stufiges System geben. Also es ist eine ganze Kommission, die das für Lauterbach sich ausgedacht hat. Die haben sich überlegt, ein 3-stufiges System. Grundversorgung, Regelversorgung, also Grundversorgung ist Scheißerei, Regelversorgung ist Herzschrittmacher und Maximalversorgung, das ist Krebs. Eigentlich eine ganz, ganz schlaue Sache. Aber wer aus der Provinz kommt, der weiß, wie stolz wir Bauern auf unsere Krankenhäuser sind. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast. Du hast ja auch Teile deines Lebens in der Provinz verbracht.
Ja, aber ich war nicht so das viel Provinzkrankenhaus krank, weil ich noch sehr jung war.
Das Provinzkrankenhaus ist ein unglaublich identitätsstiftendes Ding für die Provinz. Ja, ja. Also es ist wirklich wahnsinnig wichtig so. Und jetzt kann es passieren, dass was heute ein Krankenhaus ist, morgen nur noch Grundversorgung macht und damit nur noch ein Versorgungszentrum ist, wo noch nicht mal wirklich Ärzte unbedingt großartig arbeiten. Und sowas ist dann wieder ein gefundenes Fressen für Provinzpolitiker, weil die können damit super Stimmung gegen die da oben machen, um dann irgendwie gewählt zu werden, was hinterher auch nichts bringt, weil das Krankenhaus macht dann eh zu. Hab gedacht, vielleicht hilft es, die Dinger Poliklinik zu nennen.
Mhm, wie früher in der
vielleicht
DDR.
Haben wir Glück, die ja, könnte sein, dass die weit genug weg ist, man weiß es halt nicht. Ne? Also,
so, die heißen hier noch so, in Berlin-Ost zum Beispiel gibt es noch Polikliniken und das war echt eine super Idee. So, also das kenne ich noch.
Ja, klar. Also gibt das Problem ist, im Westen gab es auch Polikliniken, aber das waren halt richtige Kliniken und nicht Ärztezentren, was es ja...
Ärztehaus also, es ja so heißt oft im Westen.
Ärztehaus, ja. Genau. Wären wir nicht so eine kinderfeindliche Gesellschaft, hätten wir ein super Argument für die Reform. Die kommt nämlich Kinderkliniken zugute. Weil Kinder halt oft die Scheißerei haben, aber selten neue Hüftgelenke bekommen. Beide Kinder, die mit der Scheißerei und die mit den Hüftgelenken, brauchen aber gleich viel Zuwendung.
Ja.
Ja, und das würde funktionieren. Aber interessiert die Deutschen ja nicht, wie wir gerade an den Infektionskrankheiten sehen.
Tja. Wir bleiben bei Karl Lauterbach. Der war nämlich im April in den Medien. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Donnerwetter war er das?
Weil Entschuldigung. Eine Gruppe namens Vereinte Patrioten ihn entführen wollte. Erinnerst du dich, Dunkel?
Ja.
Genau, und das ist eigentlich der Anfangspunkt für das, was diese Woche passiert ist. Es gab nämlich eine riesige Razzia gegen rechten Terror in Deutschland. Und ich habe mal versucht, die wichtigsten Takeaways dieser ganzen Berichterstattung dazu, die ich mir reingezogen habe, weil es mich einfach auch wirklich sehr interessiert, was da los war, aufzuschreiben. Also erstens, es gab eine Razzia an 130 Orten in ganz Deutschland, aber auch plus Österreich und Italien, in Perugia gab es auch noch was. Also vor allem Hausdurchsuchungen, Beweise sammeln, sowas. Es gab aber auch direkt 25 Festnahmen und insgesamt waren 3000 Polizisten im Einsatz. Das Ziel dieser Razzia war eine Gruppe, die sich selbst die Patriotische Union nennt. Also man hört schon so, patriotisch ist irgendwie so ein Ding, weil diese Leute, die damals Lauterbach entführen wollten, die hießen ja auch Vereinte Patrioten. Und dieser Gruppe gehören nach den aktuellen Erkenntnissen mindestens 51 Personen an. Also 25 hat man festgenommen, 51 gibt's. Und diese Leute haben einen Staatsstreich geplant. Also, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, sie haben geplant, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu stürzen, auch mit Gewalt, wenn es notwendig ist, und waren entsprechend auch bewaffnet. Ja, also die hatten einen militärischen Arm in ihrer Gruppe. Sie hatten aber auch einen politischen Arm, an dem,
die AfD.
An dem man ganz gut sehen kann, wie überzeugt die auch von ihren eigenen Plänen waren, weil sie haben im Grunde schon überlegt, welches Kabinett sie dann aufstellen, wenn sie an der Macht sind. Die wollten wirklich in den Reichstag einreiten sozusagen und wollten dann da ein eigenes neues, eine eigene neue Regierung, ein eigenes Kabinett aufstellen. Und da kommt dann zum Tragen, dass das alles keine wirklich No-Names und irgendwelche Spinner ohne irgendeine Erfahrung sind, sondern du hast gerade schon gesagt, da ist zum Beispiel eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete dabei, die ist Richterin auch hier in Berlin, die heißt Birgit Malsack-Winkemann. Die war
als, das finde ich ja eigentlich das viel größere Problem, ja, nicht, dass sie
Richterin,
also klar, dass sie Richterin ist, ja, genau. Ja.
Die war als Justizministerin dann vorgesehen. Dann ein Tim Paul Gorgas wäre Außenminister geworden. Melanie Ritter, die ist Ärztin, ist entsprechend dann als Gesundheitsministerin vorgesehen. Und wer ist eigentlich das Staatsoberhaupt der neuen Regierung? Ein ganz wichtiger Mensch. Heinrich der 13. Prinz Reuß, der wäre das Staatsoberhaupt geworden. Und der ist auch quasi der Führer des politischen Arms dieser Organisation, die sich eben Patriotische Union nennt. So, daneben gab es aber auch noch den militärischen Arm. Da war dann Rüdiger von Pescatore, der ist ein ehemaliger Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons 251 der Luftlandbrigade 25 gewesen.
Oberst Sprechkäse.
Aus der, ja genau, stimmt, der hat immer so weiße Dinge im Mundwinkel. Und das ist wichtig, weil aus diesem Bataillon ging später das KSK, das Kommando Spezialkräfte, hervor. Also ganz spannender Typ, vor allem auch, weil er aufgrund eines Verdachts, dass er zwischen 1993 und 1996 frühere NVA-Waffen verschenkt und verkauft haben soll, schon irgendwie ein paar Monate in Untersuchungshaft saß. Also ganz interessanter Typ, der so einfach Waffen verschenkt und verkauft hat in den 90ern. Und übrigens 165 funktionsfähige Waffen sind bis heute verschwunden.
Na, und anscheinend hat er auch über diese Razzien Bescheid gewusst, denn was du gerade sagtest, dass es in Perugia auch was gegeben hat. Mhm. In Perugia ist eben dieser Oberst Eder verhaftet worden. Nee, festgenommen heißt es ja. Festgenommen worden. Und der Tagesspiegel hat berichtet, dass er eine Woche vorher schon eine Nachbarin angerufen hat und der gesagt hat, es kann sein, dass die Polizei demnächst bei ihr vor der Tür steht. Sie möge da einfach ganz normal antworten.
Ja, das ist sowieso, das ist so ein bisschen das, was, aber da kann ich nicht viel zu sagen zu dieser ganzen Geschichte, weil das haben auch viele JournalistInnen bestätigt, dass sie auch schon länger Bescheid gewusst haben. Deswegen waren die auch alle vor Ort. Also es gibt ja sehr viele Bilder und Videos von dieser ganzen Razzia und dieser ganzen Aktion. Und da gibt es auch viele Bedenken, auch aus der Politik, wie das eigentlich sein kann, dass es so viele schon vorher Bescheid wussten. Also dieses Risiko überhaupt einzugehen, anstatt es einfach für sich zu behalten.
Martina Renner von der Linkspartei hatte getwittert, dass es seit mindestens einer Woche ein offenes Geheimnis gewesen sei, diese Razzien. Holger Stark von der Zeit hat geschrieben auf Twitter ein Thread, dass natürlich niemand vorab informiert gewesen wäre, sondern dass sie selbstverständlich eigene Recherchen angestellt hätten und irgendwann konfrontierst du die Behörden mit deinen Recherchen und die Behörden sagen, dann tun sie uns einen Gefallen und halten sie mal die Füße still. Mhm. Das heißt, so erklären die das, dass sie ihre Hintergrundstücke alle schon fertig hatten und dann morgens um 7.30 Uhr auf Publish drücken konnten. Aber es insgesamt riecht das schon ein bisschen komisch. Übermedien hat da einen sehr interessanten Artikel drüber geschrieben. Der ist noch hinter der Paywall, aber in einer Woche dürfte der dann frei sein. Da können wir den mal verlinken trotzdem. Mm.
Naja, also jedenfalls, es gibt eben in dieser Patriotischen Union auch einen militärischen Arm. Dieser Rüdiger von Pescatore ist da der Anführer gewesen und hat sich vor allem darum gekümmert, dass noch mehr Mitglieder rekrutiert werden, also vor allem Gleichgesinnte aus Armee und Polizei, dass Waffen beschafft werden. Vielleicht hat er auch noch ein paar Kontakte aus der Zeit, wo er Waffen verschenkt und verkauft hat. Und auch, dass es eine abwehrsichere Kommunikationsinfrastruktur geben sollte. Und das hat anscheinend nur so semi-gut funktioniert, weil sie eben seit Frühjahr 22 beobachtet werden. Also einerseits eben wegen dieser Geschichte um Karl Lauterbach, die Entführung von Karl Lauterbach, da gab es eben Verbindungen.
Ah, daher, okay, jetzt habe ich, genau. Das war mir noch gar nicht klar.
Und aus diesen Verbindungen heraus, also aus der Ermittlung um die, also habe ich es verstanden, man möge mich korrigieren, aber so habe ich es verstanden, den Ermittlungen um die Lauterbach-Entführung heraus ist dann eben, dann sind so Stränge entstanden und man ist so auf diese Gruppe gekommen und hat dann eben angefangen, die auch zu beschatten.
Klar, die sind ja alle nicht alleine, also das ist ja... Es ist auch wenn immer mal wieder so getan wird, als wären das alles Inseln, ne? So der NSU, das waren nur 3 Leute, ist es ja nicht. Das sind ja riesige Netzwerke.
Ja, es ist auch mit Sicherheit sind 51 Personen auch das wirklich absolut Minimum dessen, was man halt weiß.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Und dann eines der wichtigsten Takeaways aus diesem Ganzen, was ich jetzt geguckt habe, finde ich eigentlich, dass die bisherigen Erkenntnisse über diese Gruppe zeigen, wie wichtig die Corona-Proteste waren, dass die überhaupt zueinander gefunden haben und dass die überhaupt sich so radikalisiert haben, dass es auch so eine breite Gruppe ist. Also wirklich, die haben Geld, die haben Waffen, die haben ein Know-how. Ich habe auch gleich noch ein paar O-Töne aus der Lanz-Sendung dieser Woche. Das kann man nicht unterschätzen. Da ist zum Beispiel einer dabei, der ehemaliger Kriminalhauptkommissar war in Hannover, dann Spitzenkandidat auf der, also wir kennen den auch schon aus den ganzen Corona-Berichterstattungen. Das ist der erst Kriminalhauptkommissar in Hannover war und dann Spitzenkandidat für die Basis auf der niedersächsischen Landesliste. Also da ist diese Querdenker-Szene spielt eine sehr große Rolle.
Man müsste auch eigentlich mal gucken, was für eine Rolle der Verfassungsschutz unter diesem, wie hieß er denn, dieser rechtsradikale Verschwörungstheoretiker?
Maaßen?
Dieser Maaßen, genau, der von der CSU dahin gepflanzt wurde. Da müsste man eigentlich auch mal gucken, welche Rolle der Verfassungsschutz und insbesondere auch Herr Maaßen persönlich dabei spielt. Das ist, weiß nur nicht, wie man das aufarbeiten mag.
Also ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ich habe andersrum gedacht, ich dachte, wie gut, dass der einfach nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist. Hätte es diese Razzia so gegeben, wenn der das noch gewesen wäre?
Die Frage ist, ob diese Razzia überhaupt nötig gewesen wäre, wäre Thomas Haldenwang schon vor, weiß ich nicht, 6 Jahren oder sowas, oder vor 5 Jahren Verfassungsschutzpräsident gewesen.
Ja, das stimmt. Na jedenfalls, also ganz interessant war diese Woche die Sendung Markus Lanz am Mittwoch, direkt am gleichen Tag noch, wo Olaf Sundermeier zu Gast war. Den kennst du, glaube ich, auch ganz gut.
Ja,
Journalist,
RBB-Kollege.
Genau, vom RBB und Experte für diese ganzen rechten
Rechtsaußenexperte,
Splittergruppen oder auch Terrorgruppen und so weiter. Und ich habe mir aus dieser Sendung 3 O-Töne mitgebracht, 2 von ihm. Und einen von Sebastian Fiedler, der ist so Kriminalexperte von der SPD. Und im ersten O-Ton, da steigen wir mit Sundermeier quasi ein. Da mischen sich dann aber auch noch Melanie Amann, die auch zu Gast war, und Lanz selber auch noch ein bisschen mit rein. Da geht es nochmal um diese Birgit Meisack-Winkemann, diese Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete von der AfD.
Es ging ja darum, um den Plan in den Bundestag zu gelangen, übrigens mit Hilfe von dieser ehmaligen Abgeordneten.
Ich meine, so zumindest diese Szenen, die wir da auch gesehen haben, ne, die jetzt so im Hinterkopf wieder hochkommen, dieses fürchterliche Gespräch mit Peter Altmaier, wir erinnern uns daran, vor diesem Fahrstuhl im Inneren des Bundestages.
Und sie war auch beteiligt an dem Tag an der Demonstration, die sie einblenden hier im Studio, wo ja auch den Versuch gab, in den Reichstag einzudringen, gewaltsam, wo dann 3 Polizisten da heldenhaft die Stellung gehalten haben gegen den, und das hatte ja auch schon, so war ja so eine Art Mini-Kapitolsturm sozusagen. Mhm. Und da war sie eben auch mittenmang dabei.
Also nochmal, man merkt halt ganz gut an dieser ganzen Geschichte, dass ganz viele Dinge kommen plötzlich so zusammen, ne? Also in diesen Personen, die in der Vergangenheit passiert sind, die uns da vielleicht schon so ein bisschen erschreckt haben, aber wir dachten so, ach naja, es sind so Einzelfälle. Und das kommt jetzt alles wieder hoch. Und der Sebastian Fiedler von der SPD, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist, aber auf Twitter gab es ja auch viele Leute, die sich erstmal so drüber lustig gemacht haben am Mittwoch. Und
ja, das ist medienwissenschaftlich ganz interessant. Das sind ja nicht nur ein paar Leute, sondern das ist ja eigentlich die komplette rechte Publizistik, also Welt, Neue Zürcher und sowas. Ja. Die spielen das ja gerade in einer wirklich sehr beeindruckenden Weise runter oder versuchen es zumindest.
Aber nicht nur die, auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei ist da.
Ach komm.
Ja, der hat auch sich ein bisschen lustig gemacht. Und da erklärt Sebastian Fiedler nochmal ganz gut, warum das alles nicht witzig ist.
Diejenigen, die sich da zusammengetan haben, verfügen alle über akademische Bildungsabschlüsse, verfügen über weitreichende Erfahrungen, Informationen, Zugänge zu Waffen. Wir haben über die Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete gesprochen. Das kann man so aussprechen. Die verfügt über einen Ausweis, mit dem sie ohne Kontrolle in den Bundestag hinein kann. Im Zweifel auch bewaffnet. So, und so krude diese ideologischen Ideen, diese Mythen, die da verbreitet werden, auch erscheinen mögen, so real sind sie doch für diejenigen, die dort in die Pläne involviert gewesen sind. Genau. Und es hat ja, wenn da jetzt also drüber gelacht wird, dass es da einen militärischen Arm gegeben hat, dann mag man sich doch vergewissern, dass da Typen dabei gewesen sind, die bei den KSK zumindest gedient haben, die jetzt auf verrückte Weise mit ihrem Barett vom KSK tatsächlich bei Anti-Corona-Demos aufgetreten sind. Und da kann man immer noch, man kann sozusagen an der Erzählung, an der Ideologie etwas Verrücktes finden, aber sie ist sehr real und das verbindet sie natürlich auch mit anderen Ideologien. Und ich rate uns dazu, zu versuchen, so ein bisschen dieses Schubladendenken zu überwinden an der Stelle. Und es sind nicht so alles Reichsbürger, es sind schon gar nicht klassische Rechtsextreme, sondern es ist etwas, was ich schon seit geraumer Zeit Verschwörungsextremismus nenne. In diesem Fall könnte man präziser sagen, rechter Verschwörungsterrorismus. Wäre es eigentlich. Diese Szenen mischen sich eben mit zusätzlichen anderen Szenen und der Basisgrund sozusagen des Extremismus, auf dem sie sich bewegen, der hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre, innerhalb der Corona-Pandemie wirklich weiterentwickelt und hat als Nährboden gedient für viele andere, die sich zwar nicht in Form von Terrorismus, aber durchaus diesen extremistischen Gedankengut näher fühlen.
Ja. Verschwörungsextremismus, das merke ich mir.
Was du da alles findest, nämlich, also ich habe mir dann auch diverse Artikel durchgelesen zu den verschiedenen Personen. Du findest da den klassischen Antisemitismus, also dieser Prinz Reuß zum Beispiel, der ist irgendwie überzeugt, dass der Adel in Deutschland von den Juden quasi entmachtet wurde. Dann hast du.
Der Adel ist halt rechts per se schon, ne? Also jeder Adlige, der sich tatsächlich für adelig hält, es gibt ja sehr viele Fonds, die heißen halt so, aber jeder Adlige, der sich für adelig hält, ist prinzipiell rechts, weil rechts zu sein bedeutet anzunehmen, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt und dass es Menschen gibt, die halt den anderen überlegen sind und das ist in diesem Fall der Adel. Hm. Das ist die klassische Definition von rechts ist halt Adel.
Also es ist so, aber dann halt dieser krasse Antisemitismus noch mit bei.
Ja.
Dann hast du QAnon-Gläubige dabei, du hast diese Corona-Leugnung oder Corona-Leugner dabei und da habe ich jetzt nochmal einen letzten O-Ton, das ist dann wieder der Sundermeier, der nochmal ganz gut erklärt, über was für Leute wir da eigentlich reden.
Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr ein langes Interview geführt mit einem Oberst AD dieses Kommandos Spezialkräfte.
Mit Herrn Eder, meinen Sie den?
Mit Herrn Eder, der jetzt auch hier mit...
Das ist der in Perugia festgenommen worden
ist, ist der, der in Italien festgenommen wurde, der bei Querdenken-Demonstrationen in Berlin dazu aufgerufen hat, das KSK müsste mal nach Berlin kommen, um dort aufzuräumen, der schon sehr frühzeitig ein Netzwerk von Reservisten, ehemaligen Soldaten, auch von Polizisten um sich gewoben hat. Wir haben auf dieser Liste auch einen ehemaligen Polizisten, Kriminalhauptkommissar aus Hannover, gegen den auch heute vorgegangen wurde, der allerdings nicht mehr im Dienst ist. Dort haben die Behörden schon in der Vergangenheit sind dieser sehr konsequent gegen vorgegangen. Aber diese Leute haben Erfahrung. Mir hatte Herr Eder beispielsweise gesagt, es war der Erste, der damals seinerzeit im Kosovo Kriegsverbrecher nach Den Haag gebracht hat.
Okay.
Das war seine Aufgabe, das hat er gemacht und hat mir gesagt, Das Gleiche machen wir am Ende dieser Pandemie mit den Verantwortlichen für diese deutsche Corona-Politik.
Richtig, wir hören einmal kurz rein, wenn Sie das sagen. Jetzt wird für mich auch ein Schuh draus, Stichwort Den Haag. Genau das fällt in diesem kurzen Ausschnitt. Wir hören mal kurz rein.
Das ist alles dokumentiert, was mittlerweile läuft. Es wird auch dokumentiert, was an Impfschäden in diesem Land entstanden ist und was auch, sage ich mal, auf Regierungsseite geleugnet wird. Das wird alles gesammelt, über die Monate hinweg, über die Jahre. Und das wird kommen.
Das ist, was ich seit Jahren sage und was ich finde, was gerade, das ist ein mittelbarer Effekt, den man gerade sieht. Mhm. Ich sehe zwei Effekte. Einmal, was ich eben sagte, die rechte Publizistik, die versucht, das Ganze runterzuspielen. Mhm. So weit wie möglich, ja, das sind nur ein paar Wirrköpfe, das sind ein paar lustige Rentner, guck mal. Das ist das eine. Das andere ist, dass die CDU Ja, die Konservativen hier im Land bemerkenswert still sind gerade. Weil nämlich, und ich sag das seit Jahren, was wir da sehen, ist der Extremismus des sogenannten bürgerlichen Milieus. Das ist die Wählerschaft der Unionsparteien, was wir da sehen. Und die sind gerade so still, das ist meine Interpretation dessen, weil sie nicht in der Lage sind abzuschätzen, wie viele ihrer Wählerschaft, wie großer Teil ihrer Anhängerschaft eigentlich zu diesen Verschwörungshanseln gehört. Ich glaube, deswegen trauen die sich gerade nicht, das Maul so weit aufzureißen, weil sie nicht weil sie denken, wir gehören irgendwie dazu, sondern weil sie überhaupt nicht in der Lage sind abzuschätzen, wie viele ihrer Anhänger sie verprellen, wenn sie eindeutig Positionen gegen diese Verschwörungsextremisten nehmen. Mhm. Und genauso, finde ich, ist das bei der rechten Publizistik. Ja, die wissen ganz genau, dass sie mit ihrem Liberalgesabbel, ja, die haben ja mit, das ist ja nicht liberal, was sie fordern, das ist ja was ganz anderes. Die wissen aber ganz genau, dass sie mit ihrem Liberalgesabbel in Wahrheit die Rechten bespielen.
Ja, klar.
Die können aber null einschätzen, wie groß der Rechtsaußenteil bei ihrem Publikum ist. Also lieber mal einen Ball flach halten, ja, ein bisschen so tun, als hätte alles nichts damit zu tun und dann zum richtigen Zeitpunkt wieder den wirklich Liberalen auf den Sack gehen, weil sie ganz genau wissen, dass unser eins wiederum viel zu anständig wäre, ihnen die Bude anzuzünden.
Ich glaube übrigens, ich möchte widersprechen, ich bin mir recht sicher, dass sie recht gut wissen, wie groß ihr Rechtspublikum ist.
Das glaube ich nicht.
Doch, ich glaube schon.
Das glaube ich nicht.
Das wird ja immer wieder auch mal nachgewiesen. Also wenn es dann so Forschung gibt, so die Welt ist eigentlich das Scharnier zwischen der bürgerlichen Mitte und sehr rechten Szenen. Die wissen das.
Völlig klar. Die wissen, dass rechts außen, die wissen, dass sie ein Scharniermedium sind. Aber sie wissen nicht, wie groß der Effekt wäre, wenn sie sich eindeutig positionieren würden. Das meine ich. Ich sage nicht, dass sie keine Ahnung, also dass sie da irgendwie im luftleeren Raum agieren. Ja. Die wissen nur nicht, wie schlimm es wirklich würde, wenn sie sich positionieren würden. Und das, denke ich, ist bei der CDU genau das Gleiche. Die wissen nicht, wie viele Leute sie wirklich verprellen würden, wenn sie sich eindeutig positionieren. Also schweigen sie lieber.
Das ist übrigens total geil, auch noch in dieser Sendung, die ich sehr empfehle zu gucken, weil da war auch noch der Chaya. Mario Chaya zu Gast.
Mario, okay.
Von der CDU, CDU-Generalsekretär. Oder stellvertretender Generalsekretär, naja.
Was auch immer, hat er was Sinnvolles gesagt? Eigentlich sind die Chayas nicht dafür bekannt, was Sinnvolles zu sagen.
Also die Cook-Empfehlung ist, weil Lanz irgendwann richtig sauer wird auf den. Also okay. Wir haben halt davor, man muss es auch kontextualisieren, die haben natürlich davor die ganze Zeit über diese rechten Terror hier gesprochen. Und ja. Die Überleitung von Lanz ist dann so, Herr Chaya, sind Sie nicht als CDU auch mit daran beteiligt, so eine Stimmung im Land zu schaffen, wenn zum Beispiel Friedrich Merz von Sozialtourismus spricht in Bezug auf ukrainische Geflüchtete? Und der Jaya antwortet halt die ganze Zeit nicht wirklich auf solche Nachfragen. Es geht nicht nur darum, sondern es geht halt um dieses Dog-Whistling der Union. Ja. Und Lanz ist, glaube ich, eben durch das Gespräch davor, wo ihm wirklich ganz oft die Kinnlade runtergefallen ist und er so vieles verstanden hat, ist er, glaube ich, noch mal mehr agitiert. Und das ist einerseits total unterhaltsam, andererseits natürlich auch erschreckend, weil der Chaya eine extrem schlechte Figur macht.
Ja, das sind ja Geschwister.
Ne? Also.
Nee, das haben die nie. Die Chayas, die sind ja lange, das sind ja in Berlin hier Lokalpolitiker. Mhm. Der eine bei der CDU, der andere bei der FDP. Und das sind eigentlich, also ich habe noch nie so viel Gelächter über Politiker in Berlin mitbekommen wie über die Chayas. Also jedes Mal, wenn die was sagen, kann man sich ja eigentlich prächtig amüsieren darüber. Und selbst wenn mal was Sinnvolles dabei, ne, wenn du denkst so, oh, das ist ja eine gute Idee, ist im zweiten Schritt merkst du, ach so, nee, ist völlig unrealistisch, was der da fordert. So, ja. Hat der nicht sogar, irgendwo meine ich das gelesen, sondern hat der nicht sogar den Lanz als Österreicher bezeichnet?
Ja, das, genau. Das war die witzigste Sache. Sie als Österreicher, Herr Lanz. Und neben ihm alle schon so, oh Gott.
Super. Ach, super. Ja. Komm, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, die bringe ich jetzt. Mhm. Also, wir haben Grippesaison und es wird ja immer empfohlen, sich gegen Grippe zu impfen. Das Problem bei der Grippeimpfung ist, man weiß nie so genau, wie gut oder schlecht der Impfstoff ist, weil Grippeimpfstoff herzustellen geht so. Wir gucken im Sommer auf der Südhalbkugel, weil da Winter ist und Grippesaison, was da für Virenstämme durch die Gegend flitzen. Dann schätzen wir schlau ab, wie die mutieren könnten und dann produzieren wir Impfstoff. Das dauert ein bisschen länger, mehrere Monate sogar, weil das in Eiern gezogen wird. Nicht wie mRNA, wo du einfach eine Maschine anschmeißt. Halbwegs einfach eine Maschine anschmeißt. So, dieses Jahr haben wir gut geschätzt. Ja? Der Testaufbau, um das zu überprüfen, ist, wir infizieren geimpfte Frettchen. Keine Ahnung warum, aber ja.
Naja, es ist besser, oft besser als das Mausmodell.
Okay. Ach echt? Frettchen? Mhm. Ah ja, guck. So, wir infizieren geimpfte Frettchen und das haben wir getan. Also wir haben die Frettchen mit den Impfstoffen geimpft. Es gibt zwei Impfstoffe, die gerade durch die Gegend gehen. Oder sogar drei. Die haben wir geimpft, haben die Frettchen infiziert und zwischen 96% und 100% der Frettchen haben diesen Erreger erkannt. Yes. Und genau, Antikörper gebildet. Das heißt, diesen Winter sollte die Grippeimpfung besonders gut wirken, was vielleicht diesen Winter auch besonders nützlich sein könnte.
Ja, genau. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Es gibt Empfehlungen aus einschlägigen Kreisen, nicht von der STIKO, aber andere ExpertInnen, auch die Kinder dieses Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Also einfach, weil gerade so viel auf einmal los ist. Auch nochmal vielleicht an der Stelle, weil ich da wieder Diskussionen hatte in den Kommentaren. Ja, die Kinder, insbesondere die mit dem absolut naiven Immunsystem, die also noch nie mit RSV-Viren zum Beispiel in Berührung gekommen sind, holen gerade Infektionen nach, die sie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht hatten. So. Das ist aber was anderes, als von einer Immunschuld zu sprechen oder davon, dass unsere Immunsysteme so schlecht trainiert sind und deswegen alle, also auch ältere Kinder, Jugendliche oder gar Erwachsene, häufiger krank werden. So, das ist Quatsch.
So, ja, was wir sehen, ist ein statistischer Effekt. Genau. Normalerweise wären die, die dieses Jahr krank werden, hätten sich über 2,5 Jahre verteilt.
Ja, und die werden jetzt alle auf einmal krank, aber das sind vor allem Kleinkinder oder Babys, die zum ersten Mal mit RSV oder auch Grippe in Berührung kommen. Alle anderen haben ja das schon mal irgendwann gehabt, so, und sind deswegen genau nicht davon betroffen. Und es gibt keine Immunschuld. Punkt.
Punkt, genau. Was es aber gibt, ist seit Montag ein Ölembargo. Wir haben eine Preisobergrenze für Öl.
Stimmt.
Die so funktioniert, dass die G7, die EU und Australien beschlossen haben, dass ihre Versicherungen nur noch diejenigen Öltanker versichern dürfen, in denen Öl schwappt, das weniger als $60 gekostet hat. Jetzt denkst du dir, ja, fahr ich halt ohne Versicherung, machen Autofahrer ja auch ständig. Aber was Autofahrer nicht wollen, ist in die Hoheitsgewässer anderer Länder einfahren, in deren Häfen andocken und da das Öl entladen. Wenn du dein Schiff nicht versichert hast, lassen die dich halt nicht anlegen, weil sie sagen, ja, Digga, wenn dir hier die Kiste ausläuft, wer zahlt denn dann? Mhm. Ja? So, also wirst du zusehen, dass du Öl unter $60 pro Barrel an Bord hast oder zumindest so tun, als hättest du nur 59,90 bezahlt, wie auch immer du das machen magst. Das soll Russland möglichst schaden. Es schadet nach meinem Geschmack Russland natürlich noch lange nicht genug, weil die Förderkosten bei denen liegen so zwischen $20 und $40. Bei $60 verdienen die Russen also immer noch viel zu viel Geld. Aber sie verdienen auch weniger, als sie bisher gekriegt haben. Das waren nämlich $75. Mhm. Die können jetzt natürlich noch nach Indien oder China oder so verkaufen. Die machen bei diesem Teilboykott nicht mit. Sind aber vielleicht auch nicht so ganz so doof, sondern werden auch den Preis drücken, weil die können natürlich sagen, naja, klar können, kaufen wir euch das Öl jetzt für 59, also ne, ihr bietet für 59,90 an, oder nee, für mehr als 60, sonst funktioniert mein Beispiel nicht. Ja, ihr bietet jetzt hier für 65 an, aber wir zahlen halt nur 50.
Genau.
Und wenn ihr es uns nicht verkauft, könnt ihr es ja den Europäern verkaufen. Ach nee, die kaufen es ja nicht. Und so kostet russisches Öl heute keine $75, sondern es kostet nur $55, zumindest heute Vormittag, als ich nachgeguckt habe. Das heißt, ganz spontan scheint dieses Ding ganz gut zu funktionieren. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das langfristig wird und wie die griechischen Räder das wieder umgehen.
Ich dachte, das sei diesmal so gemacht worden, dass sie es nicht umgehen können.
Naja, jetzt könnten natürlich die griechischen Räder sich in Asien Versicherungen suchen. Die griechischen Räder könnten sich, man muss halt gucken, ne? Wir haben ja auch noch die Saudis, die zum Beispiel ja auch Öl produzieren und die werden halt auch sagen, naja, Moment mal, wir sehen das nicht ein, jetzt hier nur $60 zu kriegen, wo wir doch 75 kriegen können. Wir versichern die Schiffe mal selber oder sowas. Und jetzt könnten die natürlich dann da hingehen und sagen, hör mal, ihr habt doch hier Schiffsversicherung, versichert doch mal unser russisches Ölschiff. Und dann Wenn die Saudis natürlich wahrscheinlich wieder sagen, sagen wir, bist du bescheuert, wir haben selber Öl, warum sollen wir denn das Russenöl versichern? Also wir helfen, einen Scheißdreck werden wir euch helfen. Also so insgesamt könnte es tatsächlich sein, dass es diesmal funktioniert, ja. Hm. Das war in vielen Berichten zu lesen, die Befürchtung, dass, das scheint, Russland scheint es schon mal gesagt zu haben, dass wenn der Preis zu niedrig wäre, sie aufhören würden, die sogenannte dritte Welt, nee, wie heißt das heutzutage, Entwicklungsländer, also im Grunde Afrika zu beliefern, also die armen Länder zu beliefern. Und darum nur wären sie tatsächlich bei $60 gelandet, weil eigentlich wären $30 angemessen gewesen. Also die Ukraine hat gesagt, hier macht mal $30, scheiße. Ja. Das wäre natürlich interessant, wenn China bald weniger mitmachen würde. Würde ich ja aber nochmal vielleicht mit China reden wollen.
Ja.
China macht die Bude auf, hast du mitgekriegt?
Ja, keine Lockdowns mehr.
Alter, ich bin ja mal gespannt, was daraus wird, ne?
Das könnte richtig schlimm werden und da könnten...
Ja, oder?
Ja, mal gucken. Also,
na, auch so auf mehreren Ebenen irgendwie, ne?
Ja, die sind
ne?
Halt also ich nicht mein, sonderlich einmal, da, gut geimpft und dann...
Nee, das rauscht da jetzt durch.
Und mutiert.
Aber... oh Gott, das auch noch mutiert, dann kriegen wir was Neues, dann müssen wir hier wieder mal zumachen, sehen. Was aber nicht geht, weil ja alle Angst vor Gelbwesten haben.
Und Masken sind böse.
Okay. Aber, und auch Weltwirtschaft und so. Also was, ich bin echt voll gespannt, weil ich meine, wenn die jetzt wieder auf, also was passiert dann, ne? Verstärkte Nachfrage oder bricht da alles zusammen, weil alle krank sind oder total, also ich bin sehr gespannt.
Ja. Schauen wir noch in ein anderes Land und zwar nach Südafrika heute mit Shamjaf. Da war auch richtig Tovabohu und ganz viel los. Es ging.
Hast du gerade Tovabohu gesagt? Ich dachte, ich wäre der mit dem Lokaljournalismus.
Ich kann das auch. Ich habe auch mal bei den Fränkischen Nachrichten Praktikum gemacht.
Fürs leibliche Wohl war stets gesorgt.
Genau. Ich war beim Kaninchen.
Und der Bürgermeister nebst Gattin gab sich ein Stelldichein.
Der Bürgermeister war beim 100. Geburtstag von einer Bürgerin.
Es gibt übrigens bei der Berliner Zeitung einen Autor, der seit Jahren so schreibt.
Oh.
Und ich weiß immer nicht, ob der das macht, um da rumzutrollen oder ob der wirklich nicht anders kann.
Ist doch egal, weil es ist doch lustig. Ja. Jedenfalls, wir schauen nach Südafrika. Der Präsident Ramaphosa, der hat diese Woche einige,
Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, ja, wie es so seine Art ist.
Ja, das ist seine Art, aber es sah kurz so aus, als ob er zurücktreten müsste.
Oh.
Aber vielleicht,
das ist für ihn auch verhaltensauffällig.
Aber vielleicht gewesen. Auch doch nicht. Das ist so ein Auf und Ab gewesen. Und was da der aktuelle Stand ist, das erklärt uns am besten die Schatten.
Hallo Kada. Ja, das ändert sich tatsächlich die ganze Zeit. Ich bin auch die, wenn ich auf Twitter bin, dann bin ich auch immer sehr gespannt, so hat sich jetzt was Neues ergeben, weil gefühlt ist da gerade sehr viel in Bewegung in Südafrika. Wieso? Das Ganze wird auch Farmgate genannt. Eigentlich geht es schon seit Juni, aber jetzt irgendwie haben sich die Sachen zugespitzt. Kurz zusammengefasst, eine Untersuchungskommission wirft dem amtierenden Präsidenten Ramaphosa eben Verfassungsbruch vor. Er habe gegen die Verfassung gehandelt. Es geht um einen Diebstahl von 4 Millionen US-Dollar in Bar, das jetzt 2 Jahre zurückliegt, die Ramaphosa in seiner Farm in Falafala aufbewahrt hatte. Deswegen auch der Name Farmgate. So. Was er dann da gemacht hat, ist, dass er diese Summe, die gestohlen wurde, und das da, wo jetzt Leute sagen so, was ist denn da passiert, dass diese 4 Millionen US-Dollar, dass er sie nirgendwo deklariert hatte, also wie gesetzlich vorgeschrieben. Und also er hatte sie ja in US-Dollar sozusagen gehabt und hat auch den Diebstahl zunächst gar nicht angezeigt. Stattdessen wurden eben mutmaßliche Diebe angeblich gekidnappt, in der Farm verhört und dann mit Geld zum Schweigen gebracht. Also das klingt wie ein, ja, so wie so ein Mafia-Film, so ein politischer Thriller auch. Und wenn das nicht schon krass genug klingt, auch Namibias Präsident Heike Gelngop soll mitgeholfen haben bei dieser Eigenjustiz von Ramaphosa. Er soll die Tatverdächtigen in Namibia festgenommen haben und nach Südafrika zurückgebracht haben. So, wo liegt der Verfassungsbruch genau? Artikel 96 sagen die KritikerInnen. Also Ramaphosa habe in einer mit seinem Amt inkompatiblen Weise gehandelt und sich in Anführungszeichen einer Lage ausgesetzt, die einen Konflikt zwischen seiner offiziellen Verantwortung und seinen privaten Geschäften beinhaltet. So, das Ganze ist nicht neu, ja. Das hat bereits der ehemalige Geheimdienstchef Arthur Fraser im Juni geleakt, Arthur Fraser ist aber selbst mit Korruptionsvorwürfen behaftet, gilt auch als der enge Vertraute von dem Erzfeind von dem Präsidenten Ramaphosa, nämlich gilt als enger Vertrauter von Jacob Zuma. Und ja, es ist alles andere als jemand, dem man jetzt sofort vertraut würde, wenn er irgendwas sagt. Aber trotzdem unbestritten ist tatsächlich, dass eben 2020 es Einbrecher gab in Ramaphosas Luxusfarm und dass eben diese größere Geldsumme an US-Dollar gestohlen wurde, die versteckt war in einem Sofa. Also natürlich kommen sehr viele Fragen dazu, wieso so viel Geld, wieso in einem Sofa, wieso in dieser Währung, dies, das. Und in dieser sehr hitzigen Diskussion schien das jetzt so tatsächlich, dass als wollte oder müsste Ramaphosa zurücktreten. Davon hat ihn aber seine Partei oder beziehungsweise der Vorstand dieser Partei von der ANC, also auch die Partei, by the way, die nach dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren an die Macht gekommen ist, da hat ihn der Vorstand gesagt, du bleib im Amt, tritt nicht zurück. Und haben ihm sozusagen in einer Sondersitzung am Montag den Support erklärt, ja, dass sie sich hinter ihm stellen. Aber trotzdem ist Ramaphosa jetzt natürlich nicht aus der Schusslinie. Die allentscheidende Sitzung, die findet nämlich nächsten Dienstag am 13. Dezember statt. Da stimmt das Parlament dann über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren ab. Es ist aber tatsächlich... Ja, also manche bezweifeln, ob das jetzt wirklich klappen wird oder nicht, weil ANC ja immer noch die Mehrheit hat. Und Andrea Böhm für Zeit Online erinnert auch in ihrer Kolumne daran, dass Cyril Ramaphosa das Land ja schon seit 2018 regiert. Er ist auch angetreten mit dem Versprechen, so die Korruption unter seinem Vorgänger Jacob Zuma einzudämmen, vor allem auch innerhalb der eigenen Regierungspartei. Einige Erfolge hat er auch gehabt, ja. Und Korruption oder illegale Geschäfte, schreibt sie, das muss man immer wieder betonen, hat ihm bislang niemand nachgewiesen. Aber ob das jetzt weiterhin so bleiben wird, das ist noch abzuwarten. Jetzt hat aber Ramaphosa einen Antrag beim Verfassungsgericht gestellt, damit dieser Untersuchungsbericht, der ihm das Ganze hier vorwirft, annulliert wird. Und der Vorwurf von Ramaphosa ist dann, ja, dieser Bericht ist einfach fehlerhaft. Der stimmt nicht. Und ja, Kivinika für Taz schreibt auch, auch wenn jetzt Ramaphosa die Parlamentsabstimmung überstehen wird, verlagert sich seine Krise in den ANC hinein. Denn drei Tage später nur, am 16. Dezember, beginnt nämlich der Parteitag seiner Partei von der ANC und die eigentlich entscheiden soll, wen die Partei bei den Wahlen 2024 ins Rennen schickt. Und normalerweise wäre Ramaphosa als Amtsinhaber gesetzt, schreibt Kivinika, aber es gibt starken Gegenwind. Es ist tatsächlich so, dass einige Stimmen innerhalb seiner Partei auch gibt, die ihm nicht so wohlgesonnen sind. Natürlich auch, also jetzt die Opposition mal beiseite gelassen, auch innerhalb seiner Partei sind einfach sehr viele nicht mit ihm einverstanden. Und eine der großen Kandidaten, der jetzt auch viele Interviews in den TV-Talkshows, in den Nachrichten in Südafrika so ein bisschen dominiert, ist der frühere Gesundheitsminister Zweli Mkhize. Der hat sich schon interessiert gezeigt, dass er sozusagen ANC-Parteichef werden möchte. Und normalerweise, wer ANC-Parteichef ist, ist vielleicht auch der nächste Präsident des Landes. Auf jeden Fall, ich zitiere nochmal Kivinika für die Taz, denn ich glaube, da hat die Autorin die politische Lage in Südafrika richtig gut beschrieben, nämlich so, seine Partei ist zerrissen, also Ramaphosas Partei ist zerrissen, die Wirtschaft befindet sich im freien Fall, Gesetzlosigkeit und Gewalt nehmen zu, die Stimmung ist schlecht. Also da ist sehr viel noch in der Luft, sehr viel noch unentschieden, aber ja, das sollte sich jetzt in den nächsten Wochen, wenn nicht Monaten, schon entscheiden, wer vielleicht 2024 der nächste Präsident Südafrikas sein wird.
So viel zu diesem Status-Update von Scham.
Mir ist ja aufgefallen, Scham sagt Juno.
Ja.
Wenn sie von Juni spricht. Das machen nicht viele Menschen, finde ich ganz interessant. Ich mache das ja auch.
Ich auch.
Ja, und dann fällt mir aber immer wieder auf, dass es voll viele Leute gibt, die überhaupt nicht begreifen, was ich da tue.
Was?
Naja, noch was aus dem Ausland. In Peru hat der Präsident versucht, den Kongress aufzulösen, per Notstandsverordnung zu regieren. Vulgo Putsch. Ist aber nochmal gut gegangen, weil der Kongress seinerseits den Präsidenten entmachtet hat und ihn hat verhaften lassen. Und was der da versucht hat, das war selbst seinen eigenen Leuten zu viel. Der Kongress hat dann mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Mann, Achtung, dauerhaft moralisch ungeeignet ist. Und jetzt hat Peru eine Präsidentin. Ist doch auch mal eine schöne Nachricht.
Das stimmt. Und noch eine gute Nachricht kommt von der COP15. Das ist also COP15, hat mir nicht gerade COP27. Genau, das ist nämlich eine andere internationale Konferenz. Nämlich die Artenschutzkonferenz in Montreal, die hat gestern begonnen und sie soll eine Lösung finden für die drohende Zerstörung der Arten auf dieser Welt oder teilweise sind sie ja auch schon endgültig verloren. 196 Regierungen sind dabei, wollen gemeinsam ein Abkommen verabschieden, haben dafür fast 2 Wochen Zeit. Es gibt verschiedene Vorschläge, es gibt natürlich auch viele Diskussionspunkte. Ein Vorschlag zum Beispiel ist 30 by 30 wird er genannt, also 30 bis 30. Das heißt, dass 30% der weltweiten Landfläche bis zum Jahr 2030 zum Naturschutzgebiet werden sollen.
Wie viel ist es denn jetzt?
Keine Ahnung. Auf keinen Fall 30. Also, das hat gestern begonnen. Die Ergebnisse warten wir ab. Hat ja gerade erst angefangen. Was ich aber so gut fand und warum ich das so eine gute Nachricht finde, ist, dass die Medien das sehr stark begleitet haben diese Woche. Richtig viel eingeordnet, mit ExpertInnen gesprochen. Also das Thema wird ernst genommen. Und das finde ich gut, weil wenn ich zurückdenke an die COP15 zum Thema Klimaschutz, was ja inzwischen 12 Jahre her ist, also 2010, da waren wir längst nicht so weit, den Klimaschutz so ernst zu nehmen und zu verstehen, warum ist das wichtig und so. Also
hast du das Gefühl, dass Klimaschutz ernst genommen wird? Also ich nicht.
Von den Medien mittlerweile schon. Es gibt mittlerweile richtig stimmt. Klimajournalismus.
Der Spiegel hat
einen eigenen Klimapodcast und macht nicht mehr Werbung fürs, wie hieß das, Institut, Eike-Institut, genau. Genau, also da hat sich schon viel getan und wir starten sozusagen jetzt beim Artenschutz schon ein bisschen höher und steigen etwas achtsamer oder wie nennt man das, aufmerksamer, bewusster in die Mediendebatte ein, als wir es beim Klimaschutz gemacht haben. Und das finde ich eine gute Nachricht.
Ja, das muss ich halt nur in die Politik übersetzen und das ist halt immer das Problem. Also ich meine, mit der Klimakrise, also jeder, der will, kann wissen, dass wir eine Klimakrise haben und es übersetzt sich trotzdem nicht in Politik. Das Wetter am Wochenende wird scheiße und darum habe ich 2 sehr umfangreiche Dinge zum Nachlesen und Rumblättern mitgebracht. Das eine ist der Afrozensus Data Explorer. Der Afrozensus, also kann reingucken, wer immer schon mal wissen wollte, wie es so ist, in Deutschland schwarz zu sein. Falls du keine schwarzen Freunde hast, die du fragen kannst. Da gibt's Daten. Der Afrozensus, der hat, das war eine Befragung schwarzer Deutscher. Ich glaube, insgesamt 6.000 haben mitgemacht. Und die haben über reichlich Dimensionen und Fragen gefragt. Also sowohl, wie ist es, alleinerziehend zu sein? Wie ist der Arztbesuch? Wie ist die Wohnungssuche? Da gibt's, kann man wunderbar klicken und sich grafisch angucken lassen. Und wen Schwarze in Deutschland nicht interessieren. Den interessiert vielleicht die Energiewende. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es den Ampelmonitor Energiewende. Das sind 24 Indikatoren aus den Bereichen Stromerzeugung, Wärme, Elektromobilität, Wasserstoff, Energieverbrauch, Versorgungssicherheit, Erdgasverbrauch, Treibhausgasemissionen und. Und was sie da machen, ist die Regierungsziele mit Grafiken, also mit interaktiven Grafiken visualisieren und halt so einen Soll- und Ist-Vergleich zu präsentieren. Das ist ein bisschen ernüchternd, aber man kann schön klicken.
Und ich habe auch noch einen Lesetipp fürs Wochenende, ein Long Read bei der Zeit. Da geht es um einen Bauernhof in der Ukraine, der so ein bisschen Erholung vom Krieg anbietet. Also da können Leute hinkommen, wenn sie gerade einfach mal ein bisschen was anderes brauchen als Krieg. Sehr langer Text, ich glaube irgendwie eine halbe Stunde oder so habe ich den gelesen, aber sehr schön und was fürs Herz, weil man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie eben in der Ukraine Menschen auch versuchen, dass diesen Schrecken, der Krieg ja einfach ist, was wir uns ja oft gar nicht mehr so richtig vorstellen können, dieses Trauma auch, was viele dort haben, irgendwie damit umzugehen und sich da gegenseitig helfen.
Ja, das finde ich auch so krass, dass das ist ein Volk von 40 Millionen Leuten,
ja,
die jetzt mehr oder minder, also in unterschiedlichen Graden, kriegstraumatisiert werden. Was macht das aus einem Land? Ja.
Kommen wir zum Limerick der Woche.
Oh.
Wir hatten diese Woche das Thema Baguette. Und zu diesem kulinarischen Thema hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker folgenden Limerick beizusteuern.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Was darf's denn bitte sein? Ein Sliwowitz und ein Baguette. Ein Kirschkuchen wäre noch nett. Zwei Korn und ein Sekt, dazu Nougat-Konfekt. Und schon ist mein Frühstück komplett.
Ich hasse Nougat. Ich habe mir einen ausgesucht vom Unwitty Schmiddy mal wieder. Tunke niemals dein Baguette in Sliwowitz, sonst wirst du fett. Und wohl auch blöder, fragt den Söder. Der frisst und tunkt, und jetzt verstehe ich nicht genau, was er damit meinte, aber der frisst und tunkt im Nett. Im Nett?
Vielleicht muss er uns das nochmal erklären.
Ja, Schmiddy. Ja. Am Ende habe ich es nicht verstanden, aber sonst tunke niemals dein Baguette in Sliwowitz, sonst wirst du fett, finde ich super.
Ich habe auch einen Sliwowitz-Liebling von Franco.
Aber es ging doch um Baguette.
Ja, aber wir haben es ja offen gelassen. Sliwowitz oder Baguette. Und der Ohrenblicker hat ja beides in einen reingeworfen, was ich auch gut finde. Aber hier geht es ja jetzt nach, was findet man richtig gut. Und ich finde einfach den von Franco richtig gut. Er heißt Ups. Es wollte einst ein Mann tief in Schweden ein Bier trinken und dabei reden. Der Wirt, ein Kasache, nahm die falsche Flasche. Da hatte der Mann einen Kleben.
Ich meine, vor allen Dingen, der Wirt ein Kasache, finde ich sehr schön.
Nahm die falsche Flasche, ich hätte es noch ein bisschen anders betonen müssen.
Ja, aber.
Da hatte der Mann einen Kleben. Ja, so war es gut. Was nehmen wir denn diese Woche für ein schönes
Thema? Das musst du sagen, immer wenn du das sagst. Wenn du das sagst, kommen mehr Einsendungen, habe ich das Gefühl.
Aber ich weiß gar nicht, was ich diese Woche, das ist so, ich habe irgendwie.
Grundversorgung, nicht?
Ich war, okay. Du bist wirklich nicht so gut darin.
Nee, Fallpauschale, nicht? Okay, was gibt's denn hier noch?
Krankenhaus?
Erpressung? Bei Ungarn?
Razzia ist auch nicht so ein geiles Razzia Thema.
Ist auch ungeil.
Wobei, nee. Nee. Was denn?
Ich finde das lustig. Wir sitzen jetzt hier noch eine halbe Stunde und überlegen, was man machen könnte, um dann darauf zu kommen, dass wir die Rubrik einstellen.
Ja, aber wenn es nicht witzig ist, aber Patrioten könnte man natürlich.
Oder Frettchen.
Weil reimt sich immerhin auf Idioten. Also nein, das ist ja natürlich ein Scheißreim, aber genau. Frettchen ist gut.
Frettchen? Frettchen. Wir nehmen Frettchen. Ja. Geimpfte Frettchen liegen Not. Im Bettchen. Genau. In der Not essen wir Frettchen.
Genau.
In der Not schmieren wir uns Frettchen aufs Brot.
Gut, dann haben wir ein Thema. Frettchen und dann
kommt. In der allergrößten Not bringt das Frettchen deinen Tod.
Dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
Zinsängste neu geschürt.
Dienstag.
Börsen im Bann der Zinsängste.
Mittwoch.
Börsen kommen nicht vom Fleck.
Donnerstag.
Nur leichte Erholung an der Wall Street.
Und Freitag.
Die Ruhe vor dem Börsensturm.
Mhm. Schauen wir mal.
Muss ich mal reingucken in die Meldung, was das wieder für ein Scheiß ist. Der DAX hat sich nach einer zuvor schwachen Woche etwas erholen können. Das ist aber gut für den DAX, da muss er nicht mehr so husten.
Ja, aber ich war auch ein bisschen krank diese Woche. Bin's immer noch, man hört's wahrscheinlich, meine Nase ist.
Ja, aber hast du in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten am deutschen Aktienmarkt nur zögerlich zugegriffen, Katrin?
Nee, ich habe tatsächlich diese Woche ziemlich unzögerlich zugegriffen.
DAX steuert aber auf einen versöhnlichen Wochenausgang.
Ich habe solche Nachrichten. Ich habe das Gefühl, die bringen überhaupt gar nichts.
Nee, die sind für den Arsch.
Ja, komplett.
Habe ich, also, hab ich ja schon gesagt. Ich habe ja schon das passende Interview dazu. Es gibt ja auch eine Dissertation dazu, die.
Aber dieses Interview hast du noch nicht veröffentlicht.
Ne? Nee, die Sendung kommt noch. Das wird irgendwie, ich weiß nicht, im Moment habe ich zu viel zu tun. Ich muss die noch schneiden. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwie so die Weihnachtsgratifikation.
Okay, cool. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, dass die endlich mal kommt.
Börse vor acht ja, ist eine Arschdissertation.
Es ist ja nicht nur Börse vor acht, sondern die ganze Börsenberichterstattung. Ich habe jetzt zum Beispiel auch auf eine Aktie, die ich habe, ich einen Google Alert. Und
echt?
Ich bekomme regelmäßig Nachrichten zu dieser, wenn da irgendjemand über diese Aktie in den Nachrichten schreibt. Und das bringt alles nichts. Das ist so für einen Arsch. Nichts hilft mir, das einzuordnen. Also es sind wirklich absolut.
Das hat was von Pseudoberichterstattung.
Ja.
Ja. Naja. Das ist, ja.
Okay, kommen wir zum Faktencheck.
Es ist am Ende übrigens auch bei Börse vor 8, so Börse vor 8 scheint mir da eher symptomatisch zu sein. Es lässt sich nur sehr gut untersuchen, weil es ein sehr stark begrenztes Ding ist.
Naja. Also, ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Nando Höferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was hast du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder wo du gerne noch was ergänzen würdest?
Ja, das erste Thema ist Holgers Aussage, dass ja Russland mit dem Bombardieren der zivilen Infrastruktur, insbesondere des Stromnetzes in der Ukraine, Kriegsrecht bricht. Vorneweg, ich sag nicht, dass das nicht stimmt. Ursula von der Leyen oder auch Amnesty haben die Angriffe auf das Stromnetz so eingestuft bereits. Ich möchte hier nur als Faktenchecker in dieser Rolle ergänzen, dass Angriffe auf zivile Infrastruktur wie auch das Stromnetz, die werden auch im Westen für den Fall eines Krieges nicht kategorisch ausgeschlossen oder sowas. Also wir können uns da nicht moralisch aufs hohe Ross setzen und sagen, wir würden so etwas ja niemals tun. Deswegen ist das automatisch, was die Russen da tun, ne, dann Kriegsverbrechen. Zum Beispiel gibt es das Handbuch des US-Verteidigungsministeriums zum Kriegsrecht und da steht unter Beispielen für militärische Ziele wörtlich drin, Elektrizitätskraftwerke werden allgemein als wichtig genug für die Kriegsbedürfnisse eines Staates angesehen, um üblicherweise als militärische Ziele qualifiziert zu sein. Hm. Das heißt, die Problematik ist dann, dass heutzutage sowas wie das Stromnetz, das immer national ein einheitliches Ding ist, wo Lasten ausgeglichen werden in alle Richtungen, wenn da irgendwo quasi dann eine Luftabwehrrakete dranhängt quasi an der Stromversorgung, dann kannst du als militärischer Befehlshaber laut auch den westlichen Handbüchern hier sagen, ja, das ist ja dann militärisch legitimes Ziel, ob dafür dann bei Oma Erna auch das Licht ausgeht in der Bude und die Heizung, ist dann sozusagen eine Güterabwägung. Das steht dann da so drin. Ja, oder Kollateralschaden. Es ist wirklich, echt, das ist kein schönes Thema und ich bin auch kein Jurist. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man sich's nicht so einfach machen darf. Das mache ich ja immer gerne hier.
Danke.
Einen anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist Holgers Einwurf, dass er nicht so richtig glaubt, dass unsere Arsenale leer sind und dass wir doch noch einiges haben. Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil da auch einige Sachen natürlich nicht öffentlich sind, einfach was so militärische Bevorratung angeht. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Bohai drum gemacht wird, dass wir jetzt die Produktion erhöhen müssen, dann merkt man schon, dass da diese Verbrauchsraten, die jetzt da über das Jahr uns begleitet haben, echt etwas sind, was wir so lange nicht mehr erlebt haben. Und jetzt gehen wir mal ab von der Stereotyp unterversorgten Bundeswehr. Wenn man sich da die Vereinigten Staaten anguckt, die ja auch mit am meisten Hardware wirklich liefern, die haben zum Beispiel von diesen recht bekannt gewordenen Javelin-Panzerabwehrraketen so viele an die Ukraine geliefert, wie so etwa in einem Jahrzehnt produziert werden. Und für zum Weiterlesen für Leute, die das wirklich näher interessiert, habe ich da mal so eine Analyse zu den US-Lieferungen in die Shownotes gepackt. Es ist halt immer von so konkreten Systemen abhängig, aber wir schicken da schon gut was hin, auch wenn Deutschland mit Mardern und so da sich nicht bereit erklärt.
Das stimmt.
Was Holger richtig gesagt hat, ist, dass das Europaparlament Ungarn eine Autokratie genannt hat. Und zwar war der konkrete Begriff, den da die Abgeordneten verwendet haben, Wahlautokratie. Und das ist ein Verfassungssystem, schreiben sie, in dem zwar Wahlen stattfinden, aber demokratische Normen und Standards nicht eingehalten werden. Ja, und als Halbungar würde ich mal sagen, das entspricht auch meiner Sicht auf die Situation da, wenn mir eine persönliche Bemerkung erlaubt ist.
Ist erlaubt.
Und wir kommen auch gleich zu einer Sache, die du gesagt hast, Katrin, aber einen Satz habe ich noch von Holger hier, nämlich er hat so gesagt, ja, wer weiß denn, ob diese jetzige Razzia im rechten Milieu dagegen diese patriotische Union oder wie das hieß, wäre die denn nötig gewesen, wenn Haldenwang schon seit 5, 6 Jahren Bundesamt für Verfassungsschutz Präsident gewesen wäre und nicht halt der allseits beliebte Hans-Georg Maaßen. Und dazu wollte ich nur sagen, seit 5, 6 Jahren, der ist jetzt schon seit 2018 Verfassungsschutzpräsident. Also ist jetzt auch nicht erst so, dass er gestern daran gekommen ist. Auch wenn man das Gefühl hat, der Georg Maaßen, der hat doch ewig gedauert, bis der weg war. Und der ist auch kein Quereinsteiger, sondern bevor der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz geworden ist, war er Vizepräsident. Und zwar seit 2013. Wenn man so will, sind also schon deutlich länger als 5, 6 Jahre da mit an der Spitze der Behörde. Und ich möchte jetzt damit kein Urteil über Herrn Haldenwang treffen, aber ich glaube, dieses, wenn er schon seit 5, 6 Jahren da wäre, dann hätten wir das nicht passiert. Da kann ich sagen, das ist Quatsch.
Ja, das stimmt.
Ja. Und damit kommen wir zur COP15. Wie du richtig erläutert hast, eine Artenschutzkonferenz, keine komisch gezählte Klimaschutzkonferenz. Da hattest du erwähnt, dass die über ein Ziel gesprochen haben, 30% der Landfläche des Planeten bis 2030 zum Naturschutzgebiet werden zu lassen. Und Holger hat eingeworfen, wie viele sind es denn jetzt? Und du hast gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß es aber. Ich habe nämlich bei den Kollegen von Our World in Data nachgeschaut. Ganz große Empfehlung, die haben wirklich echt den Shit bei so Statistiken und so teilweise am Start, auch qualitativ wirklich immer super dokumentiert. Und 14,6% der weltweiten Landfläche sind laut denen geschützt. Das sind dann Schutzgebiete verschiedenen Typs, ne? Wasserschutzgebiete, Tierschutzreservate, Naturschutzgebiete, wissenschaftlich geschützte Gebiete. Und das sind aber nur Flächen, die mindestens zusammenhängend 10 Quadratkilometer groß sind. Also da wird jetzt nicht jedes kleine Reservat oder so gezählt. Gerade in Afrika sollen das manchmal recht kleine Flächen sein. Das heißt, vielleicht ist dann die Realität noch ein bisschen besser. In Deutschland sind übrigens, da war ich selber überrascht, 37%. Also wir erreichen tatsächlich für Deutschland dieses Ziel schon. Und wann kann man das schon mal sagen, dass Deutschland in Bezug auf Nachhaltigkeit ein Ziel sehr, sehr deutlich erreicht? So, da habe ich mir gedacht, heute auch mal im Faktencheck eine positive Nachricht.
Sehr gut, das freut mich doch.
Ja, und dann wollte ich noch ganz kurz für Leute, die da auch stutzig geworden sind, darauf hinweisen, was denn das EIKE-Institut ist. Das war von euch im Zusammenhang mit halt Medien, die heutzutage nicht mehr so schlecht sind, was das Klimathema angeht. In der Berichterstattung wurde das von euch erwähnt. Das EIKE-Institut ist eine Abkürzung für Europäisches Institut für Klima und Energie e.V. und das ist eigentlich ein Lobbyverein für Industrie und halt Klimawandel, Herunterspielung, sage ich mal.
Und Leugnung da sind halt auch früher, teilweise.
Und auch also, Leugnung, genau. Ich wollte es jetzt nicht so, mich nicht weit aus Fenster lehnen, weil ich jetzt auch kein Experte für die bin.
Ich habe es für dich gemacht.
Danke, ja. Und da sind halt früher natürlich auch Medien denen deren Experten in Anführungsstrichen auf den Leim gegangen.
Leider.
Das war's mit dem Faktencheck zu dieser langen Sendung.
Wunderbar. Vielen lieben Dank, lieber Nando, und ein schönes Wochenende.
Danke auch. Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Eine letzte Chance gibt es für alle, die sich auch noch unsere heiß begehrten Wochendämmerungs-Weihnachtspostkarten abgreifen wollen. Werdet jetzt Mitglied bei den Ultras oder beim Fanclub auf Steady. Wer bis morgen 10. Dezember 12 Uhr in der Tabelle steht, die ich dann ausdrucken werde, mit Adresse. Ohne Adresse,
morgen. Pech. Was ist mit den Leuten, die das am Sonntag zum Beispiel hören?
Ich sag's jetzt seit 3 Wochen. Die haben halt ein bisschen Pech gehabt. So. Aber so für die Last-Minute-Menschen, ihr habt noch Zeit bis 10. Dezember, 12 Uhr. Danach ist Ende Gelände. Übrigens lustig, dass einige Leute jetzt runtergestuft haben. So zum Beispiel von Fanclub auf was Niedrigeres, wo ich so denke, okay, wollt einfach keine Postkarten von uns oder so, wenn man 2 Tage vorher, aber gut, das ist alles so, man sollte nicht psychologisieren bei diesen ganzen Dingen.
Das ist wie bei der Börse, da weiß man es auch nicht.
Ja, man weiß halt einfach nicht. Ja. Also werdet da gerne Mitglied, weil auch immer wieder gefragt wird, wie das ist, man muss seinen Namen eintragen und so weiter und so fort und wird dann vorgelesen. Man kann auch was anderes an Vor- und Nachname eintragen, dann wird was anderes vorgelesen. Das ist, wie dieser lustige Abspann entsteht, den wir jetzt vorlesen.
Dins 1.
Bille und Alfons sagt mir nichts, aber Bille und Zottel.
Das heißt natürlich Bille und Alfons, aber ja. Ugo Arangino.
Bernd und Froschi Wehmöller möchten darauf hinweisen, dass Froschi weder ein Mann noch eine Frau ist, sondern ein Frosch. Okay, ein männlicher. Außerdem lieben wir die schönen Geschichten, die sich hier immer wieder entwickeln. Solche wie die, die nun kommen.
Sebastian bleibt etwas länger hier.
Alexander Bonsack hat sich konsumtechnisch bisher gut im Griff. Keine neue Grafikkarte, keine neuen Lautsprecher, kein neuer gusseiserner Topf.
Dabei ist ein neuer gusseiserner Topf eine ganz, ganz tolle Sache. So zum Beispiel habe ich jetzt 2 gusseiserne Töpfe, einen kleineren und einen größeren. Und den größeren benutze ich fast nie. Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Silke Dietz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüdel.
Schritt Shampoo Incorporated TM.
Der Jan.
Das Elbenbrot aus Herr der Ringe soll Tolkien sich angeblich bei den Nürnberger Lebkuchen abgeschaut haben. Jedenfalls helfen leckere Lebkuchen beim Verarbeiten von schlechten Nachrichten. Sind wir angekommen inzwischen?
Nein.
Meine wurden losgeschickt.
Ich habe zwei Bestellungen, ja? Zwei.
Ja.
Das eine ist eine Stollenbestellung. Die habe ich hier an mein Bütchen schicken lassen. Postfiliale. Es gibt hier in Berlin eine Packstation, die die gleiche Nummer hat wie meine Postfiliale. Ich weiß jetzt nicht, ob der Versender verkackt hat oder DHL verkackt hat. Jedenfalls ist das Paket mit dem Stollen nicht in meiner Postfiliale, die hier zu Fuß 5 Minuten entfernt ist, sondern in einer Packstation in Hellersdorf, was 23 Kilometer weit weg ist von mir hier. Ja, da ist der Stollen angekommen. Und seit einer Woche steht in dieser DHL-App, dass die Lebkuchenbestellung in der Region des Empfängers angekommen sei. Ja, oh. Ich werde hier vollkommen irre. Und ich weiß jetzt echt nicht, was mit diesem Hellersdorf-Ding. Ich habe schon überlegt, ob ich daraus irgendwie einen Tag vor Ablauf oder sowas eine Aktion auf Mastodon mache. Wer erster da ist und das belegen kann, kriegt von mir den Code für die Packstation und darf den Stollen fressen, der da drin liegt oder sowas.
Es gibt eine Möglichkeit, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du einen erneuten Zustellversuch...
Nein. Das geht nicht. Das geht nur, wenn es bei dir zu Hause nicht abgeliefert werden konnte und dann in die Packstation gegangen ist. Schade. Aber nicht, wenn es pseudo sofort dahin geliefert wurde. Ah ja, Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Heiko Linke.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Limonade.
Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. Note 1. Circling with prescribed tracks is an accepted procedure within the meaning of this paragraph.
Man muss das irgendwie mit Loriot-Stimme, könnte das vielleicht sogar noch lustig werden. A circling with prescribed tracks is an accepted procedure within the meaning of this paragraph. The Mini Piffy 4. Ich muss da übrigens immer dran denken, es gibt so ein total geiles Schild hier auf THF, also auf dem Tempelhofer Flughafen, yeah. TACAN, Check Course, yeah. Steht da drauf. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, denke ich mir, Takan, Check Course. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich einfach
ein Gehirn hast, das nur du hast.
Genau, Robert Nieholm.
Rufus Platus.
Nu, sagen Pris und Moni.
Stefanie sah noch.
Jörg Schickis für mehr Flaut.
Christoph Staffi. Staffel.
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlas.
Olaf und Fiete.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiebig.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Guido Baulich.
Anita Schroven.
Und hier der Fanclub.
Julie und Sebastian.
Holdi hasst Namen lesen, darum ließ ich es ihm frei, hat ihn trotzdem gelesen, als wäre nichts dabei. Das finde ich sehr toll, denn hier grüßt Thorsten Noll.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Simon Axmann.
Dirk B.
Wie war die Melodie?
Na, 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 Batman!
Ah, genau. Danke. Johannes Bauermann.
Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Eine pflanzenbasierte Ernährung vermindert Tierleid.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Ben.
Peter Blachani.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Markus Blobslett.
Sven Böing.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Marion Burger.
Dingsbums Pseudonym.
Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild. Freunde, da muss man nachgebessert werden. Das haben wir jetzt schon seit Monaten so.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, wegen des Schildes.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Oliver Krüger dankt für das
Paket. Wie cool wäre das, wenn Thomas D. hier zuhören würde? Also... Jetzt auf so einer Meta-Ebene. Ich fand Fantastischen Vier nie gut. Aber also falls es Thomas D., falls es wirklich du bist, ich komme da jetzt nicht mehr raus, ne?
Nee.
Cristiano del Tauscho.
Boku war den Tag und so weiter.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich meinen Hund. Der hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß.
Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden. Das lese ich übrigens immer wieder gerne vollständig vor.
Ich nicht. Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. Die 6 Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.
Diese Besinnlichkeit. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
Klut Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Jörn Arne Göttich.
Christian Gottinger.
Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Ricardo Götter.
F&H,
Simon Heckler,
Silke Hartmann.
Lucy hat bald wieder einen Job und ist jetzt gerade noch rechtzeitig beigetreten, dass ihr Name auch noch vorgelesen wird.
Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Henderson.
Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen und billigen Glühwein trinken. Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Der Auto ist eine Scheißidee.
Der Auto ist eine Scheißidee. Der Pferd ist Horst? Der Pferd heißt Horst? Ist das von da? Ich weiß nicht. Naja, der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt schon wieder Mai Tai.
Andreas Jasper.
Tobias Johannes.
Entschuldigung.
Ja.
Oder Johannes Tobias, ganz wie Sie wollen. Philipp Kaden. Amen. Ich finde das total super. Ich hätte auch gerne einen Vornamen, einen Nachnamen, der wie ein Vorname. Ja.
Justus Wilhelm ist auch so eine.
Ja, stimmt.
Philipp Kaden hattest du.
Arne Kamola.
Arne Kamola.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Alexandra Klink.
Alexander.
Sag ich doch. Alexander Klink.
Heiliger Klon, nicht Holger Klein. Jetzt ist aber klar, oder? Mit freundlichen Grüßen, der Witzeerklärer.
Hä?
Heiliger Klon, nicht Heiliger Holger Klon. Klein. Jetzt ist aber klar.
Oliver Koch.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage-Damas.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Fietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Der Lux ist entzückt von den Steinbock-Kids. Danke für die Postkarte.
René Ludwig.
Von allein hören keine Kriege auf, nichts passiert, wenn man nur daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch, macht euch laut.
Martin Meschke.
Never mind.
Augen, miam, miam, miam.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Romana, Nachname nicht aussprechbar, ich würde ihn trotzdem gerne mal sehen.
Ja, ich bitte auch. Samir Nainanaja.
Celine Neubich.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Boris Pernar.
Nils Petersen.
Jochen Philipp.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Claudia Pschack.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Wilhelm Reich.
Marc Riese.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Kirsten sammelt jetzt Postkarten.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Beatrice Janine Schöne.
Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen. Schulze.
Tim Seitz.
Hallo, ich bin Treu McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn.
Krass. Chip und Chap und so weiter.
Theresa Sievert.
Abracadabra und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Birgit Sobich.
Sebastian Sollmann.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Blas N. Stein.
Pizzastein.
Pommesstein.
Rhabarber Barbara Stein.
Sabine Stein.
Thomas Stein.
Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
Salatstein.
Kirsten Stein, Klein.
Mhm. Philipp liebt es, mit seiner Therese der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
Suse und Martin Stöckert.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
hören jetzt jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Molesworth die Wochendämmerung. Und zwar immer ganz bis zum Schluss.
Da kommt aber, das passt aber nicht, weil dazwischen steht doch noch, Biele und Alice sind jetzt auch im Fanclub und freuen sich auf die Weihnachtskarte und grüßen Dom und Diana. Wir müssen das jetzt so lange falsch machen, bis Biele und Alice so genervt sind, dass sie das anpassen. Sonst funktioniert doch der ganze Vandalismus nicht. Das ist doch... Felix!
Der immer noch keine Zeit findet, in IPCC-Berichte zu schauen, weil er gerade Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Und weil es so gut passt, möchte ich euch kopffrei von Liedfett ans Herz legen.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Audra Fischer.
Die geschrieben hat, dass man es wie Fischer ausspricht.
Und Audra, glaube ich, sogar Audra. Auch.
Hm. Okay. Jannik Völker.
Michael Völksen.
Stefan Wald.
Marco, warum fordert eigentlich keiner meinen Rücktritt? Buschmann.
Siehste, die Leute haben noch nicht mal Bock, deinen Rücktritt zu fordern. Andreas Waschk.
Tim Weber.
Bin weg.
Jetzt weiß ich, wo ich die lustigen Nachrichten schreiben kann.
Andreas Wehrt.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Jenny Wiegand.
Hörst du die Regenwürmer husten, wenn die durchs feuchte Erdreich ziehen? Wie sie sich winden, um zu verschwinden auf nimmer, nimmer Wiedersehen?
Das ist einer der Songs meiner Jugend.
Was ist denn das?
Ein Song, so ein Lied, so ein Kinderlied eigentlich. Ein Kinderlied. Ach, Kinderlied. Hörst du die Regenwürmer husten?
Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Tokotronic oder so.
Das haben wir immer gesungen, wenn wir besonders betrunken waren auf Partys.
Ah ja.
Manuelo Blanco Palendino Bambino Visino Melerino in Colonio.
Esperanto? Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
Nico Erfurt.
Michael Klerner.
Evelyn Künstler-Wiesemann.
Von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn Sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht hieraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt.
Das klingt nach Heinz Erd. Nee. Doch, ich finde, das klingt voll nach Heinz Erd. Naja, es klingt nach, ich habe nicht gesagt, dass es ist. Ah. Anna Schwirzi.
Holger Steinmetz.
Und Familie Felten und Knecht. Vielen herzlichen Dank.
Familie Felten hat einen Knecht? Oder? Das finde ich ja lustig.
Vielleicht sind das einfach zwei Menschen, die eine Familie sind, aber die haben zwei unterschiedliche Nachnamen, klar, so wie du und ich. Lustig,
wenn die einen Knecht zu haben und den zu zwingen, mitzumachen. Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Ja, vielen Dank. Worauf spare ich denn nochmal?
Ein Haus mit Türmchen.
Genau, ein Schloss mit Türmchen.
Und das war die Wochendämmerung vom 9. Dezember 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Produktion von Haus 1.